Wisst ihr eigentlich, was für Videospielen und den Game Talk wahnsinnig wichtig ist? Richtig, Strom. Sonst wird's beides gar nicht geben. Schon über 100.000 Kunden setzen deshalb in Sachen Strom auf O-Strom, ein Berliner Unternehmen, das zu 100% auf erneuerbare Energie und Transparenz setzt. Im O-Strom-Tarif Simply Dynamic könnt ihr in Kombination mit einem Smart Meter euren Stromverbrauch sogar stundenweise verfolgen. Dabei wird er immer zum aktuellen Strombörsenpreis abgerechnet. So habt ihr volle Kontrolle und könnt bis zu 35% sparen. Die praktische O-Strom-App informiert euch dabei über alles Wichtige rund um euren Verbrauch und euren Vertrag. Und ihr bleibt voll flexibel, denn statt ellenlanger Vertragsbindung könnt ihr jeden Monat kündigen. Wenn ihr euch jetzt auf ostrom.de anmeldet und den Code GAMESTROM einlöst, kriegt ihr bis zu 100 Euro Guthaben geschenkt. Da macht das Zocken doch gleich noch mehr Spaß. Alle Links und Infos zur Aktion findet ihr auch in den Shownotes zum Nachlesen.
Elden Ring, Nightreign, die konsequente Weiterentwicklung der Souls-like-Formel oder doch ein gescheitertes Multiplayer-Experiment? All das und mehr erörtern wir heute hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr beiden auch mit dabei seid. Hier zu meiner Linken neben mir heute wieder die gute Annabelle.
Yay, hallo.
Schön, dass du da bist. Ist noch gar nicht so lange her.
Ja, das stimmt. Aber ich freue mich, direkt hier wieder sein zu dürfen.
Du bist ausgewiesene Expertin heute für eins unserer großen Hauptthemen dieser Folge. Viel Verantwortung lastet auf dir und ich weiß, du hast dich in dutzenden Spielstunden darauf vorbereitet. Das finde ich vorbildlich. Weiter außen noch der gute Gregor.
Danke, danke. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich habe nicht so viel Zeit wie Annabelle investieren können, bis in das Spiel, über das wir dann ganz groß hier sprechen können. Und ich finde es interessant, wie wieder meine so Multiplayer-Anxiety ein bisschen kickt bei dem Game.
Ja, auch so.
Ja, so von wegen Souls, lasst mich alle alleine, ich will mein eigenes Ding machen, sondern die ganzen anderen Hanseln, die da rumlaufen. Mhm. Ich habe auch die Hälfte der Steuerung immer noch nicht drauf. Mhm.
Genau, wir beide kannten das ja schon aus der Beta-Zeit, du auch tatsächlich. Mhm. Du hattest das auch damals schon gespielt, da hatten wir noch ein bisschen Probleme mit dem Multiplayer tatsächlich zu der Zeit. Wir sprechen natürlich über Elden Ring. Nightreign, unser großes Thema dieser Woche. Und Annabelle war auch so lieb, ein großes Video noch mitzubringen. Man sieht hier so ein bisschen Material aus deinen Playthroughs und du kannst gerne mal, ich selber habe die Vollversion jetzt nicht bekommen oder gespielt für diese Folge nochmal, deswegen erzähl du gerne mal so ein bisschen, was sehen wir so, was sind deine Eindrücke, wie gefällt dir das Spiel? Was hast du so erlebt?
Ich war zuerst skeptisch, dass man vorgefertigte Charaktere hat, also man kann sich Charaktere aussuchen. Die sind auch so ein bisschen stereotypisch und startet dann in so eine Multiplayer-Runde. Man zockt das immer zu dritt. Das wird dann aufgefüllt mit random Leuten oder du connectest dich mit Freunden. Crossplay geht leider nicht, das finde ich ein bisschen schade. Und dann spielt man insgesamt 3 Nächte durch und startet halt immer am Tag und dann geht man durch diese zusammengewürfelte Map, die immer so zufallsgeneriert ist. Mhm. Und man erkennt aber relativ häufig die Orte wieder, finde ich. Also das ist immer zufallsgeneriert, aber man erkennt halt die Burgen oder die Höhlen oder die Ruinen oder sowas. Und dann weiß man mittlerweile schon so ein bisschen, wo sind da die Bosse, in welchen Keller lohnt es sich reinzugehen, wo lohnt sich das überhaupt nicht.
Also die Nahtstellen eben, wo so die großen Versatzstücke zusammen sind. Ich bin jetzt nicht so häufig auf die gleichen Strukturen getroffen, aber ich habe auch den Eindruck, dass du jetzt nicht eine komplett neue Burg inhaltlich bekommst.
Mhm. Es ist aber trotzdem viel Taktik dahinter. Ob man jetzt versucht, Bosse zu rushen oder ob man kleine Camps abgrast und eher so den Kleinkram macht, ob man sich irgendwie an solche Riesenbosse ranwagt. Da muss man dann auch erstmal als Team überlegen, was macht man am besten. Mit Randoms ist es ein bisschen schwierig, weil die halt manchmal hat man Pech und die laufen in alle möglichen Richtungen und man kommt nicht hinterher. Mhm. Es ist sehr viel hinterhergelaufen. Ich freue mich immer, wenn da Leute bei sind, die so ein bisschen den Leader spielen und die Sachen auf der Map markieren, wo man hinlaufen soll, damit man zumindest weiß, okay, wir einigen uns jetzt auf einen Ort.
Ja. Aber jetzt hast du ja gesagt, du hast jetzt mittlerweile schon knapp 70 Stunden gespielt. Mhm. Bist du jetzt dann auch schon die Leaderin teilweise? Du weißt wahrscheinlich ja besser als viele andere, die da jetzt gerade online spielen,
wo man
am besten lang geht. Oder hast du für dich schon so ein Gameplan entwickelt? Machst du immer die gleichen Sachen, wenn das Spiel losgeht?
Ich bin immer sehr darauf bedacht, möglichst früh Flasks zu kriegen. Mhm. Die versuche ich immer zuerst irgendwie abzugrasen. Ich habe schon so einen Playstyle, kann man schon sagen. Aber
Du hast auch schon deinen Favorite-Charakter gefunden oder so, ne? Weil es sind ja auch nochmal, ich habe auch meine im normalen Elden Ring, inklusive DLC, auch meine 170, 180 Stunden. Und hier ist es nochmal so ein bisschen dieses Zurechtfinden mit, okay, jetzt hast du noch dieses eine Special-Ding mit L2 und Dreieck, der eine hat den Grappling-Hook oder Federmann und so. Plus das Super Special auslösen hat zu Anfang bei mir auch noch nicht so ganz geklappt. Wie R2 und 3 gleichzeitig, aber jetzt macht er das.
Ja, die Steuerung habe ich ganz am Anfang auch echt nicht gerafft, so dass man mal, sage ich mal, Y, also ich spiele mit Controller Y gedrückt halten muss und dann eine der Schultertasten für diese ganzen Ultimates. Bei so einem einen Charakter wird es dann auch noch recht kompliziert. Dieser Geist, der kann ja drei Geister beschwören und jede Schultertaste ist halt für einen anderen Geist. Und das erstmal auswendig lernen, das hat eine Weile gebraucht, bis man da Muscle Memory entwickelt. Aber ich bin froh, endlich mal einen nutzbaren Bogenschützen in einem Souls-Spiel zu haben. Die waren ja in Dark Souls echt unbrauchbar, sag ich mal.
Mit dem Bogen habe ich den Endboss von Demon's Souls besiegt.
Echt?
Ja. Hat eine halbe Stunde gedauert.
Aber den letzten finalen
Boss? Also nicht den Final, sondern den richtigen Boss.
Ah, okay.
Den davor mit entsprechend wegspringen. Ja. Was ich schön finde, Annabelle, du kannst dir geben, weil du auch noch viel mehr gespielt hast. Ich habe jetzt im finalen Spiel ein paar Runs gemacht, auf jeden Fall, nachdem ich die Beta schon ausführlich gespielt habe. Muss jetzt kommen, jetzt wo das Spiel offiziell draußen ist, hast du einen viel größeren Influx, als wenn wir in der Vorphase mit einer Handvoll so Pressekollegen dann da gespielt haben, die ganz anders darauf oder du kannst dich einfach reinwerfen in eine Gruppe, habe ich das Gefühl. Was ich schön finde daran, ist zumindest, also zu einem ist es nicht wirklich das Elden Ring-Gefühl mit alles Bedacht und Ruhe, sondern Rush, Rush, Rush. Ja. Aber dass es mich zumindest mal zwingt, verschiedene Waffen und Loadouts zu probieren. Dadurch, dass du immer wieder was Neues bekommst, schnell auflevelst und dann, oh, ich habe jetzt mal die Waffe genommen, die ich nie benutzt habe. In den 180 Stunden Elden Ring habe ich vielleicht drei Waffen verwendet und nicht die letzten 170 mit einer gespielt. Und so verändert es vielleicht auch das Gefühl, wie ich dann an andere Souls-Likes dann rangehe.
Es ist halt auch Glück, was man findet. Ne? Also man startet natürlich mit einem vorgefertigten Loadout, aber auf der ganzen Map sind halt irgendwie Waffen verteilt und die Bosse droppen auch was und so weiter. Und dann hat man dann häufig sehr unterschiedliche Sachen, mit denen man dann auch erstmal gar nicht umzugehen weiß. Mhm. Aber das lernt man dann doch relativ fix irgendwie. Und das ganze Spiel ist generell einfach schon sehr zügig und stressig, muss ich sagen.
Hast du denn auch mal mit Freunden zusammengespielt oder sind das immer Randos, die da quasi...
Das waren immer Randos. Ich hatte echt epische Runden, wo es halt, ne, die haben 100-mal Wiederbelebung, obwohl wir schon in der Zone waren, aber mit dem letzten Heilsteinchen versuchen sie einem noch den Weg zu bereiten, dass man wieder aus der Zone rauskommt. Also das kommen schon richtige epische Geschichten mal raus, aber auch kompletter Crap, wo halt irgendwelche Egos ihr eigenes Ding machen. So.
Hast du einen Unterschied gemerkt in der Vorphase, weil so bevor dann der offizielle Launch war, wie gesagt, wir konnten mit Pressekollegen zusammenspielen. Mhm. Ich habe mich jetzt auch nicht mit Leuten ausgetauscht, sondern einfach random da angemacht. Mhm. Aber da kann man ja erwarten, dass potenziell Leute das Spiel zum Testen bekommen haben, die schon hardcore Ahnung haben davon. Hat sich da das Feeling irgendwie verändert jetzt gerade, wo es die letzten Tage online gegangen ist sozusagen?
Das ist unterschiedlich. Ich habe in der Beta habe ich auch immer spekuliert, ist das jetzt einer, der rumsteht, weil er was captured, oder ist der wirklich doof? Ja. Weiß nicht so.
Beides.
Ja, wahrscheinlich. Jetzt sind schon welche dabei. Man merkt das schnell anhand der Pings, ob die Leute Ahnung haben und wissen, was sie tun, oder ob das komplette Ahnungslose sind. Ich kann jedem Anfänger empfehlen, probiert den Bogenschützen. Oder den Geist hier, den finde ich auch nicht schlecht, weil die stehen halt erstmal abseits und gucken erstmal, was abgeht. Also wenn man wirklich noch nicht so wirklich weiß, was passiert überhaupt, warum erkenne ich hier fast nichts, dann nehmt ruhig den Bogenschützen und lernt das Spiel erstmal kennen.
Das Spiel hat ja relativ viel Kritik dafür bekommen, dass es für Einzelspieler zum Launch nicht wirklich sinnvoll spielbar war. Also der Wertungsschnitt ist ja auch relativ schlecht. Für ein From-Software-Spiel liegt ja irgendwo unter 80. Das haben sie jetzt, glaube ich, schon ein bisschen gepatcht, um das einfacher spielbar zu machen. Habt ihr auch mal Runden gemacht, also du wahrscheinlich sicher, Gregor, wo ihr versucht habt, alleine wirklich durchs Spiel zu gehen, ohne mit zwei anderen zusammenzuspielen? Und war das wirklich so ein Krampf dann?
Ja, also ich habe das mal alleine versucht. Vor allen Dingen hat man auch so ein bisschen eine Art von Character-Quests, dass die dann immer so eine Aufgabe bekommen, die sie dann noch erledigen müssen. Das ist im Team ein bisschen schwierig, weil dass es manchmal an Orten sind, wo man eigentlich gar nicht hin muss und du willst da unbedingt hin, aber die anderen nicht. Also es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Das ist schon ein bisschen einfacher, wenn man das dann solo spielt. Aber so wirklich. Den Endboss habe ich solo auch noch nie geschafft.
Okay.
Auch schon die Nachtbosse, das ist, glaube ich.
Das ist schon heftig. Ich kann sagen, ich habe es bisher nicht, tatsächlich noch nicht solo ausprobiert, weil ich mich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt habe, wenn ich eh schon. Ich brauchte das Gefühl, dass ich Leute dabei habe, die ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, um mich ein kleines bisschen mitzupullen, wo ich lerne. Mhm. Das Spiel parallel. Und hier ist es nicht auch von From Software, dass es ja nicht unbedingt leichter gemacht wird, wenn du alleine spielst, sondern also nicht, dass irgendwie so dir der Schaden wird gedrittelt oder irgendwie sowas. Also sowas würde dir vielleicht nochmal so ein bisschen entgegenkommen. Aber wenn ich schon ab und zu mal struggle mit zwei No-Names, die dann, wo wir alle nicht so Ahnung haben, was wir haben, welche Chance soll ich da alleine haben und dann losgehen? Es könnte ein interessantes, also ich würde es auf jeden Fall auch mal probieren, wenn ich mehr Multiplayer-Runden habe und mal die Steuerung richtig drauf habe, ein Gefühl habe für die verschiedenen Klassen, die man da auswählen kann oder vielleicht mal ein paar Lieblingswaffen gefunden habe, dann würde ich es angehen. Aber bisher habe ich mich echt noch nicht getraut.
Ja.
Mal kurz eine Zwischenfrage an der Stelle. Du, Bell, hast ja am PC gespielt und da stammt auch das Material her, was wir hier begleitend sehen. Du, Gregor, hast du auf der normalen PS5 oder auf der PS5 Pro gespielt?
Ich habe auf der Pro gespielt, in 4K.
Gar keine Optimierung, oder?
Keine Optimierung, also zumindest, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich muss mal noch mal reinschauen ins Menü. Ich habe es einfach laufen lassen, so wie es ist.
Die sagten bei Bandai Namco schon, ich hatte das mal abgefragt, als die Beta lief, sagten die, das gibt keinen Patch oder sowas dafür. Es sei
leicht, nicht leicht enttäuschend.
Total, ne? Also ich frage mich, wie lange will denn From Software das noch machen, dass sie diese Spiele machen, die okay aussehen und so, aber du müsstest schon erwarten, dass es auf einer Konsole mit 60 Frames eigentlich läuft und die hat es nicht konstant, oder? Das, auf der PS5?
Das fand ich echt ganz weird. Also ich finde, trotz der Performance-Einbrüche, Elden Ring ist wie so oft bei den From Software-Sachen, das Design und die Atmosphäre macht.
Total, ja.
Und ich finde immer noch, dass es auch sehr gut ausschaut. Es ist im Grunde immer noch ein PS4-Spiel, natürlich, aber dass sie es seit der PS4-Generation nicht hinbekommen haben, dass du ein 60-FPS-Erlebnis auf Konsole dann haben kannst. Du weißt ja nicht, Annabelle, was du in der Grafikkarte drin hast oder wie es bei dir war?
Keine Ahnung. Also ich habe an zwei unterschiedlichen PCs gespielt. Einer, der nicht ganz so stark ist. Da hat es bei vielen Zaubereffekten hat's dann schon echt angefangen, ein bisschen zu stottern.
Ich habe halt gelesen, dass die PS4-Version, dass die mit 60 Frames läuft auf der PS5, was ich dann schon ein bisschen albern finde, weil du machst einfach gewisse visuelle Abstriche dann im Vergleich.
Wie beim Original, das war ja auch so.
Aber das ist schon echt, das ist nicht, finde ich, nicht mehr so zeitgemäß. Es ist nicht schlimm, wie du es gesagt hast, das Design macht schon viel aus bei den Spielen. Ich finde auch, dass das gut aussieht. Aber das könnte schon mal mit 60 Frames laufen. Das lässt mich auch nicht so so positives Hoffen im Hinblick auf das Elden Ring, was für die Switch 2 kommt, dass das richtig toll laufen wird.
Wir haben ja schon in den Trailern bei Elden Ring auf der Switch 2 gesehen, dass das so ein 30 FPS Ruckelfest wahrscheinlich sein wird. Hoffe, dass es besser wird als die Trailer, die wir gesehen haben. Ich meine, die Engine, auch wenn das jetzt hier die alte ist, die verwendet wurde, die wird schon mehr in Anspruch genommen, dadurch, dass alle so flitzen über die Map. Ich finde es auch ein bisschen weird, da du natürlich dieses übertriebene Traversal haben musst, wo du dann an Wänden hochspringen kannst und flitzt komplett über die Map, also die wird viel schneller geladen, meine ich, als jetzt du bei einem normalen Elden Ring unterwegs bist und manchmal wirst du ja auch zugeballert mit Effekten und allem drum und dran oder oh, jetzt kommt der Regen und jetzt wird auch nochmal irgendwas, das ist ja auch das Element so ein bisschen wie Roguelike-Style, dass die Arena kleiner wird ne, und du in bestimmte Wege da so gelenkt wirst. Es ist ein interessantes Ding, ich glaube, wo die bei From Software gedacht haben, nicht nur wir pressen nochmal ein bisschen mehr Geld aus Elden Ring raus, sondern dass es auch mal so das Gefühl, was ich dann eben dann mitbekommen habe, einfach mal, dass Leute auch mal gezwungen werden, ihren Playstyle anzupassen, eventuell dann nochmal mehr Langlebigkeit rauszuholen, dass allen, die dann wirklich hunderte von Stunden in Elden Ring dann verwendet haben, dass jetzt der Wertungsschnitt, wie du gesagt hast, Fabian, so erschreckend niedrig ist, die so eine hohe 70er ist jetzt keine Müllwertung und so weiter.
Nee,
man ist es ja gewöhnt, dass wirklich du hier die Speerspitze des Gaming quasi bekommst. Und Annabelle, du kannst gerne auch ein bisschen was so für den Schwierigkeitsgrad hier so sagen. Für mich war es sehr davon abhängig, wie gut sind die Kollegen mit dabei. Ja, ich konnte bei der Beta zum Beispiel bereits im zweiten Anlauf so den Endboss killen. Mhm. Jetzt hatte ich ein paar Runs mit dem finalen Spiel gehabt, wo die nicht so alle versiert waren. Und da hatte ich schon irgendwie so Ende des zweiten Tages beim Boss weggehauen und so die eine Waffe, die ich gekriegt habe, war nicht so geil. Mhm. Also das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, dass nicht mehr dieses geht gut quasi dich da reinzieht.
Ja, ja. Also ich finde es gut, dass es richtig schwer ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, über 40 Runden, glaube ich, gespielt. Man hat da auch im Spiel, im Hub, so ein Buch, wo man nachgucken kann, okay, welche Runden habe ich wann gespielt und was für ein Team mit Loadout war dabei. Und ich habe vielleicht eine Handvoll wirklich Endbosse besiegt. Also so viel ist das auch gar nicht. Aber man muss das halt kennenlernen. So, man geht da rein in eine Arena und denkt sich erstmal, what the fuck ist das überhaupt? Und dann muss man halt schauen, welche Charaktere machen da Sinn. Und dann spielt es auch eine Rolle, ob jetzt Randoms einen Tank gepickt haben oder ob jetzt das Team komplett Quatsch zusammengestellt ist. Das fand ich aber an Rollenspielen auch immer so mit am besten, wenn man halt wirklich einen Job hat. Man muss halt seine Klasse beherrschen. Und die Klasse ist jetzt für diesen Boss wichtig. Und das sind so alles Sachen, die da irgendwie mit reinspielen.
Das ist euer Siegestanz.
Ja. Es ist das. Ja, du hast ja keinen Vorschritt und andere Sachen, was ich gut finde.
Ja.
Zum Absprechen wäre das ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe ja immer noch wirklich so Multiplayer-Anxiety bei vielen Sachen hier. Hier ist es in Ordnung dadurch, dass du nicht diese direkten Interaktionen hast. Mhm. Es kommt trotzdem ein bisschen so wie bei MMOs das Gefühl für mich auf. Ich bin so das kaputte Rad am Wagen, ja, und ich ja das, was du erwähnt hast, Annabelle, ich weiß nicht darüber Bescheid, wie genau der Boss ist. Wenn du in einem MMO unterwegs bist und dann bist du mal als random in einer anderen Gruppe zusammengepackt und bist jetzt zum ersten Mal bei einem Boss drin, wo es ganz genau ist, du musst in diesem AOE-Effekt dann drin stehen und da musst du dich hinbewegen. Und da habe ich immer den Eindruck, die anderen bei den anderen Computern und Konsolen werden super sauer, weil ich nicht exakt Bescheid weiß, was ich hier mache. Weil ich zum ersten Mal spiele und nicht zum 8000. Mal.
Ja, deshalb spiele ich auch lieber so schnelle, flotte Charaktere, weil ich bin eher so der Typ Panic Roll. Wenn ich nicht weiß, was abgeht, einfach erstmal Panic Rollen in irgendeine Ecke und zu gucken, was passiert überhaupt.
Sag mir nochmal, wenn du jetzt schon so viele, du hast jetzt wirklich in einer sehr kurzen Zeit sehr viele Spielstunden da reingesteckt, wie ist so dein Motivationsverlauf? Sagst du so, ach, jetzt spiele ich es eigentlich nur noch, weil ich irgendwie noch Bock habe, noch ein paar, drei Waffen zu finden und der Peak war eigentlich schon woanders? Oder wie entwickelt sich so die Motivation? Hast du jetzt noch das Gefühl, du bist da richtig drin und du machst großen Fortschritt und es lohnt sich auch im Hinblick für dich auf Charakterentwicklung und Sachen, die du jetzt noch finden kannst, obwohl du schon irgendwie 5-6 Dutzend Stunden da reingesteckt hast?
Ich glaube, das kommt auch daher, weil die Runden halt so 30 Minuten bis 50 Minuten lang sind, dass man dann auch sagt, oh, jetzt habe ich Bock auf Zocken, aber ich weiß nicht was, okay, dann erledigt. Mache ich das mal eben für eine Stunde und dann ist auch wieder vorbei. So, das ist, man hat jetzt kein Riesenspiel, was man von Anfang bis Ende durchspielen muss, sondern man kann es wirklich einfach so einwerfen an einem Abend. Das finde ich ganz entspannt. Und ich muss auch zugeben, ich bin sehr Fashion-Souls-Spieler und gebe mir ein paar Skins, die ich haben möchte und dann grinde ich die auch, bis ich mir die kaufen kann. Da bin ich leider sehr anfällig für.
Okay, aber würdest du sagen, deine Motivation ist jetzt immer noch genauso hoch wie 30 oder 40 Stunden vorher oder vielleicht sogar noch höher aus einem bestimmten Grund, weil du noch irgendwas haben oder erreichen willst?
Doch, ich möchte natürlich die Bosse alle schaffen. Ich weiß nicht, was ich danach, also dann habe ich ja nichts mehr zu erledigen quasi. Aber ich glaube, allein wenn man eine Gruppe findet von einer Community mit Leuten, mit denen man zusammenzockt irgendwie, das macht dann noch, ist nochmal komplett anders, wenn man in so einer Gruppe zusammenzockt als mit Randoms. Ja, weiß nicht.
Für mich wegfällt es eben das, was mich in Elden Ring am meisten reingezogen hat, das Entdecken. Und das ist hier natürlich null vorhanden, wenn du dann einfach durch Versatzstücke von Levelabschnitten gehetzt wirst die ganze Zeit. Also du musst schon richtig Bock nur auf das Kämpfen von Elden Ring haben und dann auch eine sehr chaotische Variante davon. So nicht wirklich so mega viel, also Taktik ist schon drin, ja, aber du musst dann auch eher dich auf, jetzt kommen nochmal Gegner reingespawnt und da ist der andere Kollege, der da schon mal reingeht, jetzt kann ich den jetzt nicht nochmal rauslocken. Man muss immer eher ein Gefühl fürs Ausweichen und gerne draufhauen haben.
Und ich weiß auch gar nicht, was noch folgt, ob noch andere Charaktere irgendwann dazu kommen, ob die einfach andere Dark Souls-Bosse einfach da reinwerfen oder im Kopf kann man das ja machen. Die haben doch alles mögliche an Bossen, die schon Movesets haben, die schon alles
kannst
haben.
Kannst du auch innerhalb der Welt dann auch erklären, irgendwie so, taucht auf einmal irgendwie so ein Schloss von Dark Souls 3 oder sowas auf und da ist ein Boss drin. Ne? Und warum nicht?
Das wäre schon cool.
Würdet ihr jetzt für euch beide sagen, ihr seht dieses Experiment als gelungen an? Oder hättet ihr eher gedacht, oder würdet ihr euch eher ein klassischeres Souls-like-Spiel wünschen und sagt so, ach, brauchen wir nicht nochmal in Zukunft?
Ich finde es eigentlich ein recht erfrischendes Ableger. Einen erfrischenden Ableger, den man so einwerfen kann.
Als Erweiterung ist es nett, zumindest mal eine andere Farbe, die dann damit bespielt wird. Das ist nicht Souls-like, aber ein Spiel mit Souls-like-Gefühl, so richtig. Ich habe mich jetzt auch nicht aufgeregt, dass From Software jetzt Armored Core gemacht hat, aber nicht noch ein Souls-like-Titel als Entwicklerteam. Müssen sich ja auch mal mit anderen Sachen mal ein bisschen versuchen oder selbst den Horizont erweitern, bevor das irgendwie wieder da reinfließt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl es dann auch immer ein bisschen dauert, bis die Sachen kommen, From Software ist trotzdem vergleichsweise schnell. Die brauchen jetzt nicht 10 Jahre, um ein neues Spiel da auf die Beine zu stellen. Alleine wie fix Elden Ring gefühlt mit der massiven Größe dann rausgekommen ist, trotz der Copy-and-Paste-Elemente, die du dann bemerkst irgendwann mal später. Aber sowas in der Form habe ich auch nicht von anderen Studios gesehen. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn es nochmal was in der Richtung Elden Ring DLC 2 oder so gewesen wäre. Da ist ja auch schon Souls Games, wo dann mal verschiedene DLCs rausgekommen sind dafür. Die sind häufig auch mal die stärksten Teile gewesen, weil dann wussten die Entwicklerteams schon genau Bescheid, was machen wir mit diesem Franchise. Wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen Elden Ring Nightreign und Bloodborne 2, bin ich mir ziemlich sicher, was ich wähle. Und wir haben ja, FromSoftware hat ja dieses Switch 2 Multiplayer-Ding angekündigt, was ja eh vielleicht, war das so die Fingerübung dafür, dass wir jetzt diesen neuen Titel für Nintendo da machen.
Ich glaube, dass die viele Learnings daraus nehmen werden und das auf Duskplatz übertragen, um da Sachen dann anzupassen an dem Gameplay-Loop oder an der Art und Weise, wie man da zusammenspielt. Also Duskplatz wird ja, glaube ich, wird ja nochmal irgendwie anders, ist ja PvP und PvE in einem Spiel. Aber sicherlich werden sie Erkenntnisse aus Nightreign darauf dann übertragen. Ich weiß nicht, möchtet ihr noch was ergänzen zum Thema Nightreign an der Stelle, aus euren Spieleindrücken an der Stelle?
Ich suche immer Leute, mit denen ich zocken kann. Bisher habe ich immer nur mit Randoms gespielt, weil man sich im Forum bei uns irgendwie zusammenhacken kann, um da schönes Gruppenpasswort RBTV machen und dass man mal ein paar mehr Leute findet,
die man dann noch kennt. Ja. Hast du schon einen Thread erstellt dafür?
Nee.
Dann mach das gerne.
Ja.
Und falls ihr da draußen jetzt denkt, wieso spielt ihr das eigentlich nicht? Auch da zeichnen wir heute an dem Tag, wo wir den Game Talk machen, auch Let's Play Content zu auf, wo du auch unter anderem dabei sein wirst und ich glaube noch Wirt und noch andere KollegInnen. Also da wird es auch nochmal Nightreign hier bei Rocket Beans TV einfach in einem Let's Play zu sehen geben. Da könnt ihr reingucken. Weiß nicht, bei dir wahrscheinlich, auf deinem Channel hast du auch schon was gemacht?
Ja, noch nicht. Also ich hatte zur Beta dann was gemacht, aber ich habe jetzt nicht so signifikant mehr reingespielt. Ich glaube, da will ich das erstmal noch ein bisschen marinieren lassen und ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie das Spiel ist. Ja. Ich spüre nicht den Sog wie beim richtigen Elden Ring, weil das eben die Art von Spiel ist, die ich dann eher zocke. Aber als Fingerübung, wie erwähnt, und mal ein bisschen was anderes damit machen, ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch mal eine Handvoll Runden machen.
Ja, ich sicherlich auch noch mal irgendwann. Ich habe aber in der Zwischenzeit, ich hatte wieder Bock auch so ein bisschen auf die Art von Spiel, also auf klassischere Souls-like-Spiele. Und jetzt ist vor ein paar Wochen ein großes Update erschienen für Lords of the Fallen, also das Reboot aus dem Jahr 2023, was ich irgendwie bisher umschifft habe. Ich habe letztes Jahr mal kurz darüber nachgedacht, das zu spielen, weil es eins der frühen Spiele war, was einen PS5 Pro-Patch hatte. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt einen großen neuen Patch, den sie sehr stark promoted haben mit von wegen, jetzt alles geiler dadurch. Also das ist natürlich ein kostenloses Update mit verschiedenen Optionen, die da jetzt hinzugekommen sind. Sowas wie, du kannst den Koop spielen mit geteilter Progression für den gesamten Hauptpfad des Spiels. Es gibt auch jetzt einen kostenlosen Freundespass für das Spiel. Also das heißt, wenn nur eine Person das hat, können trotzdem andere oder quasi da gratis dann mitspielen im Koop. So ähnlich wie man das von Split Fiction oder sowas auch kennt. Kampf und Bewegung wurde verbessert. Also ich habe, da ich das Original jetzt nicht kenne, kann ich das nicht direkt vergleichen. Aber das war wohl ein bisschen clunky und nicht so responsiv im Original. Und ich kann jetzt anhand meiner Eindrücke sagen, ich habe das dann jetzt mal angefangen, dass das schon auf einem sehr soliden Niveau ist. Gleichwohl merkt man von Sekunde eins an, okay, die haben wirklich alles kopiert, was sie halt finden konnten an den typischen From-Software-Spielen, vor allen Dingen an den Spielen, die eben die Souls-Spiele oder auch Elden Ring sind. Aber das machen viele andere Spiele natürlich auch. Und ich habe das jetzt im Rahmen, es gab so ein Angebot für die Deluxe Edition, irgendwie 20 Euro auf der PlayStation bezahlt, wo dann auch noch mehr Charaktere und sowas dabei sind. Also zum Beispiel gibt es da jetzt so einen dunklen Kreuzritter. Den habe ich auch als Charakter dann verwendet und den musst du ansonsten, wenn du nicht die Deluxe Edition hast, erst freispielen. Und da bin ich dann so eingestiegen und dann vergingen so die Stunden und ich habe gedacht, ja, eigentlich schon ziemlich cool. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass der Schwierigkeitsgrad vergleichsweise niedrig ist für so eine Art von Spiel. Und ich befürchte, das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich mittlerweile so eine Kompetenz in diesen Spielen erworben habe, so ein bisschen vielleicht schon auch. Ich habe früher sowas ja gar nicht gespielt, dann jetzt aber sehr viel nachgeholt und gemacht und so. Aber hier die Standardgegner, auch die ersten Bosse und so, ich habe die zum Großteil irgendwie im ersten Anlauf dann legen können. Aber dennoch, das Spiel ist an sich ziemlich cool. Wie gesagt, ich kann es nicht mit dem Ausgangsstatus von vor 2 Jahren vergleichen, aber ich finde da alles sehr, sehr gelungen. Vor allem auch den Stil und die Grafik teilweise, also sehr, sehr stimmungsvoll, wie das aussieht. Die Welt schön gebaut tatsächlich auch. Man muss allerdings Lust haben, so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr das cool findet an diesen Spielen, aber hier zum Beispiel, du hast keine Karte. Das Einzige, was es gibt, sind so gezeichnete, abstrakte Maps, die du dir irgendwie im Menü angucken kannst und dann erkennst du so einzelne Punkte da drauf. Du hast aber keine Relation dazu. Wo stehe ich jetzt gerade? Es ist keine richtige Map, sondern eigentlich ein statisches Bild von der Spielumgebung und dann muss man da so ein bisschen selber den Weg finden und suchen. Man kann auch springen und weiß nicht, ist das was... Findet ihr das cool an dieser Art von Spiel, wenn man selber so seinen eigenen Weg auch finden muss?
Das hängt immer von der Art des Spiels ab. Ich muss ja erstmal sagen, ich bin erstaunt, wenn du sagst, dass es easy ist. Ich hatte immer gehört zu Beginn, das ist ja jetzt die 2.0-Version, aber es soll ja auch eins der härteren gewesen sein, gerade mit diesem Multiwelten-Ding, ne, ja, was ein bisschen Metroid Prime 2-mäßig ist mit den verschiedenen Sphären, wo du da drin bist. Die haben wohl ordentlich dann angepasst, wenn es sich jetzt leicht anfühlt. Plus du hast ja noch den quasi DLC-Charakter oder den Freispiel-Charakter. Vielleicht ist der auch nochmal ein bisschen behelfsmäßig, aber... Ich brauche jetzt keine Map. Ich meine, außer Elden Ring hatten die anderen Souls Games ja jetzt auch nicht per se die Map, die du dir da anguckst. Aber da waren die Sachen auch so darauf ausgelegt, dass du auch wirklich kennenlernst, welcher Weg führt irgendwo wie wohin. Und wenn es jetzt nicht gerade ein Sandbox-Spiel ist, brauche ich keine Map per se. Da muss aber auch das Spiel darauf ausgelegt sein. Kann ich jetzt nicht für Lords of the Fallen beurteilen, weil ich habe es dann nicht gespielt, weil es so hardcore angepriesen wurde. Weil es zu, hatte ich keinen Bock auf ein ultraschweres Game nochmal.
Du hast es auch nicht gespielt, oder?
Nee, ich habe es auch nicht gespielt.
Aber spricht es dich an?
Ja, also von der Optik auf jeden Fall. Und wenn es nicht so schwer ist, wie du sagst, dann würde ich mir das vielleicht auch sogar mal anschauen. Weil ich habe da auch eher Bock, mir die ganzen Gegner anzuschauen und die Welten und sowas. Das sieht schon...
Ja, also so auf ein... ich will es jetzt nicht so Easy Mode Souls-like oder so nennen, aber ich brauche jetzt nicht immer die Ultra-Herausforderung bei den Games hier.
Fairerweise bin ich bei weitem nicht durch. Ne? Ich habe jetzt ein paar Stunden gespielt und da war es so, dass ich dachte, okay, das war alles nicht so schwer. Ich glaube aber auch wirklich, dass dieser dunkle Ritter, den ich spiele, dass der schon ein bisschen, dass der einfach eine starke Klasse ist, die sie da jetzt hinzugefügt haben. Vielleicht auch mit dem Loadout, das du am Anfang des Spiels dann schon hast.
Hat es denn eine coole Story oder ist das so ein Schwurbelkram?
Weiß nicht genau, was du mit Schwurbelkram meinst. Es ist jetzt kein, es wird nicht der Klimawandel geleugnet.
Ja, ja. Aber siehst du doch, es regnet da mitten im Sommer.
Dass man sich das so selber zusammenpuzzeln muss und man guckt sich da geile Cutscenes an, aber rafft eigentlich.
Ja, ich bin da jetzt auch nicht so super interessiert, aber das ist immer so bei dieser Art von Spiel. Mich hat auch bei Elden Ring und so die Story offen gesagt nicht interessiert groß. Ich lese das so ein bisschen mit oder das sind dann die Momente, wo man mal kurz aufs Handy guckt. Wenn das Spiel Story erzählt, tut mir auch leid, wenn das banausenhaft klingt. Mir ist das nicht so wichtig. Ich spiele wegen des Gameplays und wegen der spielerischen Aufgaben, nicht so sehr wegen der Geschichte. Aber noch ein Aspekt, der bei Lords of the Fallen wichtig ist, Gregor hat es eben schon mal angerissen. Eine schöne Idee ist hier dieses Konzept, das hat so ein duales Weltending. Also es gibt die normale Version der Welt und es gibt dieses Umbral, das ist quasi die Welt der Toten. Und hier sind wir zum Beispiel im Umbral und es ist oft so, dass die Umgebung sich so in Details unterscheidet und du dann gucken musst, okay, wo kann ich denn jetzt gerade weiterkommen, in welcher Version der Welt, dann kannst du auch irgendwo mal eine Plattform bewegen, die in der jeweils anderen Welt nicht da ist, um dann da weiterzukommen. Und in dieses Umbral, in diese Totenwelt kommst du auch, wenn du im Spiel getötet wirst. Also es ist nicht so, dass es sofort ist, you died, zurück ans Bonfire, sammel deine Seelen wieder ein, sondern du wirst erst aus der Welt der Lebenden übertragen in diese Totenwelt. Und wenn du dann nochmal stirbst, dann ist das der typische Fall von wegen, jetzt bist du tot, jetzt musst du deine Seelen oder ich glaube hier heißt es Kraft wieder einsammeln. Und ansonsten hast du immer noch quasi dadurch auch eine zweite Chance. In dieser Welt der Toten sind die Gegner im Schnitt ein bisschen gefährlicher. Du kannst auch nicht irgendwo lange verweilen, weil dann die Gegner einfach mehr werden und neue Gegner nachspawnen. Aber es gibt so bestimmte Punkte, wo du da auch wieder rauskommen kannst. Du kannst sagen, okay, ich habe es einfach diesen Negativeffekt komplett negiert, weil ich bin zwar in das Totenreich gekommen, aber habe es geschafft, dann eine Viertelstunde später an so einem Punkt wieder rauszukommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Genauso wie auch das Konzept von wegen, wechsel mal zwischen den Welten, um zu gucken, was ist hier vielleicht gerade anders? Ist da irgendwie eine Plattform oder eine Leiter, weil ich an der Stelle gerade sonst nicht weiterkomme? Das finde ich eine gelungene Idee. Das ist zumindest ein bisschen was, was sich abhebt in einem Spiel, wo ansonsten wirklich alles, wenn du ins Menü gehst, so das Aufleveln oder das Skalieren von Waffen und Rüstung mit bestimmten Attributen, das ist alles genau das, was man kennt. Also du hast ansonsten wirklich in einer Viertelstunde das Spiel kapiert, wenn du schon mal ein From-Software-Spiel gespielt hast. Aber sonst, dieses Konzept der Totenwelt, das ist eine ganz coole, eigenständige Ergänzung zumindest.
So solange du nicht immer den gleichen Krams in der Totenwelt eben machen musst. Es gibt ja auch so einige Spiele, du bist gekillt und jetzt musst du erstmal aus dem Jenseits rauskämpfen. Das ist 5 Minuten die gleiche Sequenz. Also solange das nicht ist, ist alles in Ordnung.
Ist schon, du bleibst schon an der gleichen Stelle in der Welt. Also es gibt überall eine Entsprechung quasi in der Totenwelt. Also jetzt auch hier, wenn ich hier an der Stelle sterbe, bin ich genau da wieder in der Totenwelt. Die Totenwelt ist keine separate kleine Entität, aus der du dann wieder raus musst, sondern du bist genau an der Stelle, wo du stirbst, einfach in der Totenwelt dann. Von daher ist das nicht so, wie du das jetzt gesagt hast.
Kannst du mitten im Kampf einfach in die Totenwelt wechseln? Einfach, oh, ich werde gleich gekillt, ich gehe schon mal in die Totenwelt, damit ihr mich nicht nervt.
Nee, das geht schon nur an bestimmten Punkten und du musst dafür dann auch, du hast so eine Lampe, die du dafür quasi rausholen musst und dann kannst du quasi solche Risse öffnen, um da zu wechseln. Ist manchmal auch dafür da, um dann so Echos von Toten zu sehen, die dann so ein bisschen Storykram erzählen und dann findest du Sachen. Es gibt natürlich auch so einen Hub-Bereich, da kommen wir hier gerade an, wo dann nach und nach sich weitere Händler einfinden und Leute, die dir so ein bisschen Storybeats erzählen. Auch das ist so, wenn du einmal irgendwo in einem Spielabschnitt dann so einen Händler gefunden hast oder jemanden gerettet hast, dann wird er sich irgendwann in diesem Hub-Bereich hier einfinden, so wie heißt nochmal bei Demon's Souls das Ding, wo man immer ist zwischen
den Nexus.
Ja, genau. Sowas gibt es hier natürlich dann auch. Und ja, ich habe, glaube ich, ansonsten gar nicht mehr so viel unbedingt jetzt zum Spiel zu sagen. Ich wollte es nur mal mitbringen als Empfehlung für Leute, die vielleicht denken, ach, das wollte ich immer mal spielen, aber soll ja jetzt nicht so toll gewesen sein. Finde, dass es zumindest jetzt in der aktuellen Version ist das ein voll okayer Souls-like-Verschnitt und für die, ich habe glaube ich so 20 Euro gezahlt, finde ich auf jeden Fall, dass es das Geld wert ist und man das dafür schon mal machen kann.
Vor allen Dingen mit dem Freundepass.
Stimmt, ja. Stimmt, theoretisch könnte man sich das zusammen kaufen und wenn man dann wüsste, okay, man wird es nur komplett im Koop spielen. Ich glaube, es ist auch nicht das allerlängste Spiel. Ich würde jetzt mal so tippen, es sind, dass man nachguckt, irgendwie so 30 Stunden, die man wohl benötigen soll, um durchzukommen.
Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich gucke jetzt gerade, das Angebot ist wohl durch. Ne? Ich sehe hier diese Lux-Edition für 79 als Download.
Ich habe, glaube ich, 20 bezahlt.
Die Retail, die Standard kostet auch 20, aber da würde ich doch schon gerne diesen coolen Charakter.
Ja, du kannst den freispielen. Es ist nur, glaube ich, ein bisschen, du musst irgendwie.
Ich will es einfach, ich will easy mich durchhauen. Einfach nur die Welt.
Ja, genau, das ganze Gameplay, was man hier sieht, das ist jetzt immer hier, wo ich diesen Sauron-artigen Charakter habe. Und es ist wirklich so, dass in den ersten Stunden du fast alles dann einfach relativ easy weghaust.
Ja. Das ist nicht nur Optik, sondern der ist auch krass,
ne? Der ist schon stark. Hier ist mal wieder so ein Bosskampf. Auch den habe ich natürlich direkt im ersten Anlauf gemacht und weiß nicht, ob das immer so war. Vermutlich nicht. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher geworden im Laufe der Zeit. Ja, ich würde sagen, so viel an der Stelle zu Lords of the Fallen. Und damit können wir, glaube ich, auch unseren kleinen Souls-Blog in dieser Folge.
Auch gesagt, auf welches Souls-like freut ihr euch in der nächsten Zeit? Ich sag schon mal hier der DLC zu Lies of P.
Hätte ich jetzt auch direkt gesagt.
Da habe ich richtig Bock drauf.
So Lies of P gespielt?
Nee. Oh, ist wirklich, ich habe die alle noch nicht gespielt.
Also Lies of P ist zwar ein bisschen auch genervt worden, jetzt glaube ich mit dem Schild, der dazu gekommen ist, aber ich bin jetzt nicht der allerbeste Spieler, aber es ist das Spiel, das mich richtig gequält hat, wo ich mich richtig gearbeitet habe. Es wurde richtig knifflig später. Oh. Jetzt hast du ein paar kleine Nerfs und ein Schild, den du benutzen kannst, aber Design, auch alles geklaut natürlich von From Software, aber von verschiedenen From Software spielen.
Also ich fand auch Black Myth Wukong sehr gut, um ehrlich zu sein. Das war schon, weiß nicht, ob es spielerisch besser war, aber audiovisuell war das schon nochmal besser als Lies of P. Lies of P ist halt eher ein bisschen näher an den klassischeren Souls-likes dran. Während Black Myth ist schon eher so ein Erlebnis.
Ja, ja. Also
was hast du gespielt?
Also P ist
Wukong. Bisschen. Aber da freut man sich dann auch. Da ist wieder so, okay, da ist die Story auch wieder cool. Das ist nicht nur das Gameplay, sondern da guckt man sich dann auch gerne die Cutscenes an.
Ja, waren aber auch ganz schön wild. Aber tolles Stilwechsel da auch drin, mit wie die Art und Weise, wie die Cutscenes auch zwischen den Kapiteln gemacht waren und sowas. Aber ich weiß gar nicht, ob da bei Wukong nochmal was nachkommt, außer vielleicht die Xbox-Version, auf die Leute seit anderthalb
Jahren warten. War da nicht das PS5 Pro-Patch irgendwie nicht gut oder so?
Geht so. Ich habe es dann damit durchgespielt. Auf Balance konnte man das schon spielen, aber es ist auch keine 60 Frames. Und das ist ja auch der Grund, warum sie es nie auf die Xbox portiert haben, weil sie auf der Series S wohl nicht zum Laufen bekommen haben.
Ja, die Series S. An sich eine gute Idee, aber doch nicht so.
Nee, leider nicht so. Cool, ich würde sagen, wir gönnen uns einmal ein kleines Päuschen an der Stelle und dann haben wir hier noch jede Menge weitere Spiele und Themen für die zweite Sendungshälfte vorbereitet. Bis gleich. Hallo, jetzt willkommen zurück hier beim Game Talk. Vielleicht habe ich eben gesagt, dass Wukong schon anderthalb Jahre raus ist. Das ist natürlich Quatsch, das ist ja letztes Jahr rausgekommen. Irgendwie kommt mir das vor, als wäre das sehr viel länger her, dass ich das gespielt habe.
Fühlt sich Ewigkeiten her angefühlt.
Aber das war letztes Jahr zu Gamescom ist das erschienen. Krass. Das war eins der Spiele, das habe ich damals...
Das von Outlaws.
Auf der, stimmt, genau. Outlaws kommt ja nochmal für die Switch 2 dieses Jahr raus. Ich habe Wukong über GeForce Now gespielt damals am Anfang, weil die PS5-Version so teuer war und am Anfang ganz schlecht lief, bevor es dann überhaupt einen Patch dafür gab. Ich habe mich jetzt mal wieder ein bisschen damit befasst, weil es war für mich so ein bisschen eine Veränderung damals im Hinblick auf Spiele-Streaming, wo ich bin halt super empfindlich dafür von wegen, okay, jetzt ruckelt das, jetzt kommen da irgendwie Video-Artefakte und so und das hat lange Zeit alles nicht so toll funktioniert und GeForce Now geht ganz gut. Nvidia hat jetzt gerade vor ein paar Tagen eine neue, eine native Anwendung für das Steam Deck veröffentlicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ja, du hast ein Steam Deck, Greg, ne?
Ja, aber ich habe es seit ein paar Jahren verliehen an einen Kumpel.
Genau, und wie ist bei dir?
Ich habe keins.
Bei mir ist es leider auch so, dass ich mittlerweile merke, okay, das Steam Deck tut sich schon schwer mit nativen Spielen von vielen Titeln. Das war früher natürlich, oder es war immer schon bei AAA-Spielen so, dafür war es nie so richtig gemacht, aber auch kleinere Spiele laufen jetzt nicht mehr so gut. Jetzt kannst du GeForce Now, es ging vorher auch schon, aber jetzt kannst du eben das auch mit höheren Auflösungen und Bildraten auf dem Steam Deck benutzen und ich war echt überrascht, wie gut das funktioniert hat, obwohl es nur, also ich habe es überwiegend über Wi-Fi probiert, also das Steam Deck einfach ganz normal in der Hand gehalten und nicht im Dock verwendet. Die Qualität ist schon sehr, sehr gut und du kannst tatsächlich auch das im Dock mit 4K und hohen Bildraten dann verwenden und HDR-Support und solche Sachen. Also es ist, glaube ich, cool, wenn man eben sagt, okay, ich habe jetzt keine Plattform zu Hause, um jetzt sowas wie das neue Doom oder Oblivion und solche Sachen einfach nativ zocken zu können. Plus der Akku hält natürlich auch sehr viel länger, wenn du streamst und hab dann gedacht, ach ja, stimmt. Dafür könnte man das Steam Deck eigentlich mal wieder gebrauchen, abgesehen natürlich davon, dass GeForce Now natürlich Abo-Gebühren per se schon kostet und du brauchst die Spiele dazu natürlich zusätzlich dann nochmal.
Auf jeden Fall nochmal eine Sonderstellung, wenn du das in dem Kontext bei dir im System benutzt, dass du keinen fetten PC hast, wo das so ein Ersatzgerät ist oder was für unterwegs. Für mich wäre es so ein bisschen hinfällig mit dem Steam Deck, weil ich würde es dann, wenn dann primär unterwegs benutzen, dass ich eben die PC-Games mitnehmen kann. Und wenn ich da angewiesen bin auf das WLAN oder Wi-Fi und so weiter, dann wird es natürlich immer ein bisschen hinfällig da. Wobei man sagen muss, echt, an sich ist es ja ein guter Gaming-PC. Ne? Nicht jetzt der hochmotorisierte, wenn du einen Dock hast, kannst du zumindest einigermaßen vernünftig damit spielen. Besser als meine Mini-PC-Gurke, die ich da habe, die zwar für so kleine Anwendungen ganz gut geeignet ist, aber PC-Spiele kann ich drauf vergessen.
Weil es wahrscheinlich noch älter, oder? Als das Steam Deck?
Nö, nicht unbedingt älter, aber es war ja, ich habe so einen kleinen Mini-PC, der hauptsächlich fürs Arbeiten und so Retro-Games und so gedacht ist. Das läuft darauf gut, aber neue Games kann ich zum Beispiel damit vergessen, was damit ist. Und bei dem Steam Deck hast du ja auch immerhin die ganzen Optimierungen, die sonst mitkommen würden. Und wenn du jetzt sowas wie das Streaming nochmal mit dazu packst als weiteres Ding. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Stores da jetzt mittlerweile laufen. Epic Games Store war ja auch nicht offiziell supported zum Beispiel oder Xbox Game Pass. Da bringt vielleicht das Streaming ein bisschen mehr, als wenn du nicht nur Steam-Spiele spielen möchtest.
Ja, das ist ganz gut tatsächlich, weil klar, du kannst Epic-Spiele und so auch auf dem Steam Deck einbinden. Es gibt dafür so andere Software, die man benutzen kann, um die Spiele daraus zu starten. Weil wenn du da GeForce Now verwendest, ist es irrelevant. Weil du hast ja da einfach deine Login-Daten dann drin für Epic und so. Das heißt, du kannst da auch Spiele spielen, die du bei Epic oder so einfach besitzt, weil das für den Stream ja keine Rolle spielt an der Stelle. Also so oder so, falls ihr GeForce Now verwendet und ein Steam Deck habt oder es gerne mal ausprobieren wollt, gibt es jetzt eine ganz brauchbare Version oder eine sehr brauchbare Version von GeForce Now für Steam Deck. Muss man einmal im Desktop-Modus installieren und dann kann man quasi auch im Gaming-Modus des Steam Decks darauf zugreifen. Also guckt da mal rein, wenn ihr Lust habt, mal Streaming auszuprobieren. Ich weiß nicht, ist das für dich ein Thema? Machst du das in irgendeinem Kontext, dass du Sachen streamst, die du spielst?
Nicht so wirklich. Ich habe auch gerade überlegt, macht es für mich Sinn, mir vielleicht irgendwann mal ein Steam Deck zu holen? Aber ich glaube, ich wohne halt alleine und wenn ich was zocken will, dann habe ich halt kein Problem damit, an den PC zu gehen oder sowas. Wenn man jetzt einen Haushalt hat, wo irgendwie vier Personen rumwuseln und ein Wohnzimmer belegen oder sind da und hier, dass man dann sich mal so ein Ding schnappt und sich zurückzieht, um dann in Ruhe zocken zu können. Das ist vielleicht schon ganz praktisch. Mhm. Aber so und so alleine habe ich jetzt nicht so einen Anreiz.
Der Anwendungsbereich. Ich habe eh das Gefühl, dass also auch unabhängig davon, dass ich sie jetzt verliehen habe seit längerer Zeit, bei mir jetzt wahrscheinlich die Switch 2 eh verdrängt, weil da auch eher mehr Spiele drauf sind, die ich eh lieber mitnehmen will und unterwegs spielen will. Ich habe in den letzten Monaten auch eher die Switch mitgenommen, einfach so, weil ich dann die ganzen Xenoblades und den ganzen anderen Kram spielen möchte. Und da bin ich eher gespannt, was jetzt auf der Switch 2 dann ist. Und die ist immer noch ein bisschen handlicher als das Steam Deck.
Das stimmt.
Kommen auch nochmal dazu, ist eben ein Knochen, ein richtiger Knochen, den du mitnehmen musst.
Ja, und ich verliere auch langsam einen Überblick über die ganzen Abos. So. Das geht mir auch langsam auf Keks.
Ja, das kommt natürlich dann auch nochmal dazu, dass sich das alles ein bisschen zusammenläppert, auch wenn du dann GeForce Now nochmal extra hast, was eben wirklich nur der Zugang zu dem Streaming ist, ohne dass du die Spiele dann deswegen besitzt. Das ist, muss man schon wissen, ob man das gerne ausgeben möchte. Wir schieben jetzt einfach mal kurz, weil du es jetzt schon angesprochen hast, Gregor, das Thema Switch 2 nochmal an der Stelle ein. Können wir auch gerne das Video schon mal zu laufen lassen. Ich hatte das eigentlich fürs Sendungsende angedacht als kleinen Ausblick. Aber diese Woche erscheint sie ja am Donnerstag, die Switch 2. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht so, ja, wieso habt ihr die eigentlich nicht in der Sendung und sprecht darüber und stellt die vor? Wir haben sie schlicht nicht vorliegen. Es gibt da keine signifikante Vorabmusterung von Nintendo. Wenn wir Glück haben, bekommen wir die morgen, also am 4. Und dann ist es aber auch so, dass Nintendo die Funktionalität ja eh maßgeblich hinter so einem Day-One-Patch noch blockiert hat oder versteckt hat. Das heißt, auch wir können das tatsächlich erst dann relativ zum Launch richtig ausprobieren und damit spielen. Es wird aber später diese Woche hier bei Rocket Beans dann Content dazu geben. Und zwar machen wir direkt am Launchtag der Switch abends eine große Mario Kart World Session, wo auch unter anderem Gregor mitspielen wird, um zu versuchen, der beste Mario Kart-Pilot innerhalb der Firma zu werden. Und wir haben so ein bisschen geguckt von wegen, naja, was könnte man sinnvollerweise am Launchtag dann machen? Und ich glaube, so eine detaillierte Besprechung von Features, von Eindrücken aus vielen Spielen und so, das machen wir dann kommende Woche im Game Talk, um das nicht komplett übers Knie zu brechen und das auch ein bisschen alles mal vernünftig überprüfen zu können. Und dadurch, dass wir es eben jetzt nicht im Vorfeld machen können, gehen wir dann einfach auf den größten Titel, den es zum Launch gibt. Und das ist zweifellos Mario Kart. Und am Freitagabend machen wir nochmal zum Vorabendprogramm vor Pen and Paper eine Runde, wo Janina und ich da sitzen werden und nochmal andere Launch-Titel ausprobieren, die es da geben wird. Genau.
So viel Spannendes in Aussicht. Also ich weiß, ich hole mir Ridge Racer auf jeden Fall, aber ich bin einer der wenigen, die da 17 Euro für ausgeben.
Ich finde, das kann man halt... Also klar, das ist zufälligerweise ein Switch-Launch-Titel, der aber halt auch dann für PlayStation und Xbox kommt und es ist per se erstmal ein 30 Jahre altes Automaten-Rennspiel. Also
besser als das Rennspiel hier.
Wenn man ehrlich ist, du hast natürlich auf der Switch zwei viele Ports und du hast diese Upgrades, also so die 3D-Zeldas laufen besser durch diese Upgrade-Packs, die es gibt. Du hast eine Menge Ports großer Spiele, so wie Hogwarts, wie Cyberpunk, wie Split Fiction, wo man aber dann denkt, gut, hast du vielleicht schon von anderen Plattformen, dann ist es nicht so relevant. Und du hast noch so ein, zwei, drei andere Titel, sowas wie Fast Fusion oder so von Shinen, also diesen Future Racer, die wirklich noch exklusive Launch-Titel für die Switch 2 sind. Ansonsten ist es viel so alter Kram in neuen Schläuchen. Kunitsugami sehen wir noch, kommt auch zum Launch raus. Hollow Knight Silksong, weiß kein Mensch, ob es jemals rauskommt. Also wirklich jetzt am Donnerstag gibt es nicht so viel. Da haben sich viele Pflaster dann draufgeklebt. Sowas wie, hey, ihr könnt aber auch noch GameCube-Spiele jetzt spielen.
Ja. Also es ist schon in Ordnung, wenn sie nicht Mario Kart hätten, ja, dann wird es echt schwierig werden, weil immerhin Mario Kart ist wirklich der Brecher und das wird auch sowieso dann gespielt werden von den Leuten. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht diese typische Launch-Tag-Breite hat, wo man einfach mal so einen Titel mitnimmt, komplett neue IP, komplett irgendwas. Ja. Nintendo macht ja eh nicht viel mit neuen IPs, aber nichtsdestotrotz, dass wir jetzt hauptsächlich dann nur Ports oder Remaster oder Retro-Games und so weiter bekommen. Ich bin auch gespannt, werde mir ein paar verschiedene Sachen raussuchen. Ich hoffe, dass ich mir meine Switch 2 abholen kann. Ich habe die ja vorbestellt und vorbezahlt bei dem großen Elektronikmarkt hier in Hamburg. Mal sehen, ob dann es nicht doch heißt, oh, du hast 5 Minuten zu spät bestellt, jetzt kriegst du keine mehr. Mal sehen, was passiert.
Über die Daumen.
Ja. Reizt sie dich denn nicht, die Switch 2? Was ist eine Switch 1? Eine Lite?
Eine Lite, genau. Ja. Weil so auf Handhelds spiele ich halt nicht wirklich so die neuesten Spiele, sondern schon eher alte Spiele. Wie heißt das? Dieses Online, wo man dann auch Gameboy-Spiele
in Bahn spielt.
Genau. Da, das habe ich auch wieder ein Abo, aber dafür zahle ich auch. Weiß ich nicht, so ein altes Handheld ist für mich irgendwie Nostalgie. Da spiele ich gerne ältere Spiele drauf. Deshalb, als du gerade sagtest, Gamecube-Spiele, da bin ich hellhörig geworden. Ja.
Aber da brauchst du Online mit Erweiterungspack.
Ja.
Hast du nicht?
Also, Doch, also für die jetzige Switch habe ich das. Bleibt das dabei? Ja, bei diesem.
Ja, wenn du das Erweiterungspaket noch hast. Ach so, also du brauchst online und dann, es gab ja immer schon eine teurere Stufe,
wo
du N64 und sowas hattest.
Ach so, ja, das habe ich ja.
Wenn du N64 und Mega Drive drin hast, dann wirst du auch GameCube, glaube ich, drin haben. Ja, die sind in diesem extra Pack drin. Ich meine, die meisten Leute werden sich sowieso Nintendo Switch Online auf eine Art holen, wegen Mario Kart zum Online-Spielen. Stimmt. Weil die es dann damit zocken wollen und es vielleicht auch mal ein guter Grund, da nochmal wieder zu resubben. Mhm. Ansonsten, ich habe es auch auslaufen lassen, nachdem ich mir mal ein Jahr geholt hatte und es wenig benutzt habe, außer den Retro-Games. Aber ich bin, also neue Hardware so oder so, bin ich eh immer gespannt, wie die dann ist. Und mein kleiner Eindruck, den ich vor ein, zwei Monaten jetzt hatte, wo es her ist, wo der Presse-Event war, wo ich die mal ausprobieren konnte. Ich bin auf jeden Fall schon interessiert. Und ich habe auch gemerkt, meine alte Switch, ich meine, ich habe die damals zum Launch da gekauft und da ist der Akku mittlerweile Arsch.
Oh, okay.
Also so, ich muss mal gucken, ob ich den, falls ich die alte Switch noch benutzen möchte.
Aber du hast echt noch deine allererste?
Ich habe meine allererste
Switch, ich habe, glaube ich, die dritte. Es gab mal eine mit besserem Akku zwischendurch und dann gab es die OLED natürlich und dann habe ich die jeweils mal ausgetauscht.
Ja, ich quäle mich durch den Stickdrift ab und zu mal durch.
Habe ich nie gehabt, tatsächlich.
Ja, da hast du Glück gehabt, weil das ist echt wirklich eine Quälerei teilweise. Aber seitdem ich mir so einen Adapter geholt habe, wo ich mit PS5-Pads spielen kann am Dock, ist auf jeden Fall keine Steuerungsprobleme mehr in den meisten Fällen. Ich habe viel gespielt. Wie gesagt, ich freue mich darauf, wenn die dann drauf ist und auch nochmal die älteren Sachen ausprobieren, unabhängig von den Patches. Ich erwarte, dass auch manche Sachen, die so geruckelt haben, die nicht auch ein offizielles Patch haben, gegebenenfalls da auch ein bisschen flüssiger laufen.
2D-Zeldas bekommen ja auch ein Upgrade. Und die Leute sind aber ein bisschen skeptisch, weil es irgendwie nur heißt, ich glaube, höhere Auflösung, aber es wird nichts zur Performance gesagt. Aber ganz ehrlich, wenn sie die patchen und die ruckeln danach immer noch, dann ist irgendwas...
Weißt du, je nachdem, wie es ist, bei denen erwarte ich tatsächlich, dass die flüssig laufen, weil ich hatte viel den Eindruck in Vorbereitung auf die neue Switch damals, dass viele Games mit so einer Unlock-Framerate gemacht wurden, gerade die 2D-Zeldas oder die Top-Down-Zeldas da mit Link's Awakening und Echoes of Wisdom. Und da hast du einfach gemerkt, ne, da die wollen 60 erreichen, schaffen es die meiste Zeit nicht. Mhm. Und das wird auf der Switch sein, das sage ich jetzt mal so.
Ja, also die Switch 1 ist ja wirklich schon mittlerweile eine richtig olle, schwache Hardware und so. Und das, wenn sie schon wirklich, und das ist, die sind ja gelistet in der Liste, von wegen, die werden durch einen Patch verbessert, die müssen die Framerate dann da einfach
fixen. Ja, die Spiele sind immer, also Spielauswahl ist immer noch top. Man hat gesehen einfach dadurch, dass du auch so viele eigenständige Games dann darauf hast und gerade wenn du was im Puzzle oder Rätselbereich haben möchtest und Visual Novels und allem drum und dran, Rollenspiele, die Switch ist schon der Hammer, nur die performant ist sie überhaupt nicht. Und da hoffe ich mir viel mehr von der Switch 2.
Das stimmt. Was macht ihr mit eurer Switch 1 dann? Oder du viel mehr? Du behältst ja wahrscheinlich deine.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sie so in der Form verkaufen kann, schon wo der Akku jetzt so ein bisschen schwächelt. Ich überlege mir, ob ich da vielleicht eine Akku-Operation mache, weil es ist ja nicht einfach so, dass man einfach aufmachen und wechseln kann da.
Hattest du das mal nachguckt? Ist das schwierig, den Akku zu tauschen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass du da auf jeden Fall so ein paar Tools brauchst. Also nicht, dass du es aufmachst und da so eine fest verklebte Batterie drin ist, aber das ist nicht einfach so wie beim 3DS, dann so ein Schräubchen aufmachen und tauschen.
Stimmt, da war es einfach.
Ja, und als so nicht Handheld, deshalb erstmal gucken, ob das funktioniert, weil so ein bisschen Nostalgie hängt noch dran, auf jeden Fall. Aber benutzen wir die wahrscheinlich dann weniger.
Ja, ich glaube, der Großteil der Spiele wird ja laufen. Also es gibt ein paar, die jetzt nicht direkt funktionieren, aber das werden sie wahrscheinlich nach und nach dann beheben. Und dann brauchst du die Einser wahrscheinlich tatsächlich.
Ja, genau.
Und ich warte noch ein bisschen, um zu gucken, welche Farben noch rauskommen. Falls es, bei der wahrscheinlich nicht, aber.
Guter Punkt. Schwierig wird es mit dem Download-Speicher, weil du eben jetzt diese ganz neuen speziellen Karten für die Switch 2 brauchst, die noch extra teuer sind.
Tatsächlich. Mhm. Ich glaube aber ganz ehrlich, die 256 Gigabyte, für mich reichen die erstmal, weil ich jetzt habe kein Interesse daran, jetzt sowas wie die großen AAA-Spiele anderer Firmen mir da zu holen, die dann 60, 70 Gigabyte oder mehr haben, die spiele ich halt auf einer anderen Konsole, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass die Nintendo-eigenen Titel oder eher die kleineren Spiele, so wie Fast Fusion oder so, das sind Sachen, die mich interessieren, die man nur da hat, das werden nicht so riesige Brecher werden. Da kommst du schon auch erstmal klar mit dem internen Speicher.
Ja, die Verwaltung ist auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher jetzt, wo diese diese virtuellen Game-Cards hinzugekommen sind, weil vorher, wenn du dir was freigeschaltet hast, wird es automatisch runtergeladen. Dann es taucht in deiner Liste auf, aber du kannst es komplett von deiner Liste löschen, aber die Save Games bleiben drauf. Also musst du ab und zu auch mal in den Store gehen und gucken, was habe ich in meiner Liste überhaupt, wo ich sehr viele Switch-Spiele habe. Das kannst du jetzt viel besser überblicken, dass du diese virtuellen Karten hast, die du auswählen kannst. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und da kann ich vielleicht ein bisschen selektiver installieren bei der Switch 2.
Ich finde tatsächlich auch, ich glaube, da haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen, die haben ja auch die Art und Weise verändert oder sie haben das hinzugefügt, dass man Spiele jetzt verleihen kann, digitale Spiele, was ich ziemlich cool finde. Weiß, dass es große Diskussionen darüber gab. Sie haben es, glaube ich, verschlechtert im Hinblick auf Leute können nicht mehr gleichzeitig online sein,
ja, es
im
gab
gleichen
irgendwas.
Account auf zwei Sachen. Ja. Aber das Verleihen von Spielen, ich habe zum Beispiel unserem alten Kollegen Gunnar ein Spiel ausgeliehen für einen Urlaub, in dem er gerade ist. Und das kannst du bei anderen Konsolen ja nicht so einfach, dass du so sagst, okay, wir sind jetzt befreundet, ich leihe dir hier mein Pikmin 4 aus und dann hat er das zwei Wochen bei sich und danach kommt das automatisch wieder zurück. Das finde ich eigentlich ein cooles Feature, was sie da hinzugefügt haben, dass das relativ...
Das ist auf jeden Fall...
Automatisch oder muss er...
Also du müsstest jetzt mit deiner Switch hierher kommen. Wir müssten die einmal, glaube ich, physisch zueinander bringen. Wir müssten uns quasi anfreunden. Und dann könntest du dir einfach von mir ein Spiel ausleihen. Also du kannst aber jeweils an eine Person noch nur ein Spiel.
Kann ich es auch einfach behalten oder ist es dann nach zwei Wochen?
Nach zwei Wochen, du behältst den Spielstand. Ich könnte es dir einfach direkt wieder ausleihen. Aber nach zwei Wochen wird es immer wieder zurücktransferiert. Sonst könntest du es auch einfach digital verkaufen.
Ja, und das wollen sie aber ist halt unterbinden. Geil, mit physischen Sachen vergessen die Leute ja manchmal, dass wir es ausgeliehen haben.
Ja, im Endeffekt Sachen, die du verleihst, dann Geschenke an die anderen Leute. Es wär wahrscheinlich kein technischer Änderungsgrund, das auch online das Verleihen zu machen, aber dann kannst du dir 100% sicher sein, dass Leute zu einer privaten Videothek werden und dann gegen Geldspiele verleihen selbst und alles. Ne? Also schon dieses Physische ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
Ja, dass die Leute da mal zusammenkommen müssen dafür, das ist okay. Aber schön, dass sie überhaupt sich da irgendwas überlegt haben, um das zu machen. Mehr zur Switch 2 hier am Donnerstagabend ab 20 Uhr voraussichtlich und dann auch in den Tagen danach jeweils. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Spielethema. Ist so ein bisschen spontan, offen gesagt, in diese Sendung gerutscht, weil ich hatte mal wieder Bock auf diese Genre und habe das dann bekommen und ich wusste, dass Gregor sich auch dafür interessiert. Dann hat sich überraschend herausgestellt, Annabelle interessiert sich auch für dieses Thema. Ich hatte aber leider keinen PC-Key, um dich das spielen zu lassen. Es geht auf jeden Fall um das neue Formel-1-Spiel. Und ich war tatsächlich auf der PS1 immer früher großer Fan dieser ersten Formel-1-Spiele von Psygnosis, glaube ich, damals noch entwickelt, weil die technisch echt toll waren. Und mich hat auch, um ehrlich zu sein, vor 20, 30 Jahren die Formel 1 auch noch ein bisschen mehr interessiert. Ich bin heute jetzt ziemlich raus. Ich würde vielleicht noch eine Handvoll an Fahrern erkennen, die da unterwegs sind. Aber ich hatte Bock, irgendwie mal wieder in die Spiele reinzugucken, weil ich auch im letzten Jahr gelesen habe, okay, cool, für die PS5 Pro optimiert, gute Bildqualität bei flüssigen Bildraten und so. Dann habe ich gedacht, ach, warum guckst du da nicht mal rein? Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen dieses typische EA-Spiel-Overkill-Ding, dass du kommst ins Hauptmenü, sind da super viele Punkte, du klickst dich eins weiter, dann kommt erstmal wieder ein Tutorial, wo dir erklärt wird, hey, das ist das und das, hier kannst du dies und das machen. Ich denke so, okay, ich möchte einfach nur ein Rennen fahren, möchte gerne weiter. Aber wenn man erstmal auf der Strecke ist, das ist schon ein cooles Rennspiel, oder? Ja. Also ich finde da alles sehr kompetent gemacht dran.
Auf jeden Fall. Also ich bin mehr in der richtigen Formel 1 als in den Formel 1 Spielen drin. Also über die richtige könnte ich dir 8 Stunden lang was erzählen. Denn interessantes Rennen in Spanien, Leute da draußen, ne? Letztes Wochenende. Egal. Ich hatte aber auch in die Spiele selbst mal reingeguckt in den letzten Jahren. Wir hatten ja auch unsere Formel 1 Turniere
die
ich mit Colin gemeinsam kommentiert habe, dann hier aus. Und auch selber mal in die alten Versionen gespielt. Und ich bin so einer wie du, der dann zur PS1-Zeit das schon sehr gern gespielt hat. Damals auch großer Formel 1-Fan. Aber ich fand, das waren auch coole Rennspiele. Vor allem auch, weil du dann die ein bisschen arcadiger spielen konntest vorher. Du musstest nicht unbedingt das... Wenn du Formel 1 richtig spielen oder fahren willst, das hat ja einen enormen Grad an. Okay, du kannst an jedem kleinsten Detail schrauben. Und wie ist das Bremsverhältnis eingestellt? Und wie hast du die Flügelstellung gemacht und allem drum dran? Dieser ganze Krams ist hier in diesen aktuellen Spielen auch drin. Es gibt ja auch eine richtige Formel 1 digitale Weltmeisterschaft, die ausgetragen wird. Und du kannst den quasi Anspruch dir dann einstellen von, das soll sich wie richtige Formel 1 anfühlen mit Lenkrad und allem drum und dran. Ja. Oder ich spiele Mario Kart. Das funktioniert nämlich genauso dann hier. Also in der Form, wenn du auf den Standard, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad das machst, du kriegst dann die richtige Racing-Line angezeigt, du hast so Autobremse, du hast kein extra Übersteuern und ABS und so, den ganzen Krams eingeschaltet, du hast keinen Berührungsschaden und allem drum und dran, kannst du reinslammen in die Autos, um vorne da reinzukommen und es sieht eben sehr gut aus, vor allem weil sie es jetzt auch, weil sie verzichtet haben, die Last-Gen-Generation nochmal zu nehmen.
Stimmt, ja. Das ist, glaube ich, das Erste, wo sie jetzt nicht mehr PS4 und so mitgenommen haben.
Ja, und visuell, ob Qualitäts- oder Leistungsmodus, ich habe es auch im Leistungsmodus gespielt, weil ich 60 FPS da bevorzuge auf der PS5 Pro. Mhm. Ich finde, es sieht sehr gut aus, gerade wenn man so diese Cockpit- oder leicht erhöhten Perspektiven damit rausnimmt. Die Tracks sind auch mit dem speziellen Verfahren so eingescannt, dass sie auf den Millimeter genau wohl den echten entsprechen für die Hardcore-Fans da draußen. Was schwierig für mich dann ist, ist eben, auch wenn ich Formel 1 den Sport an sich mag, bei Rennspielen bin ich eher so arcadig unterwegs. Mhm. ich brauche jetzt nicht diesen Ultrarealismus. Ich habe auch schon mit Ultrarealismus das gemacht und mal längere Rennen in den älteren Versionen gemacht, wo ich mal eine Stunde dran gesessen habe, genau geachtet habe, dass mein Frontflügel den vorne nicht berührt und dass ich richtig ins DRS reinkomme und die ganzen anderen Sachen da habe. Aber wenn ich ein Rennspiel dann spielen will, ich gebe mir Gas und lass mir einfach reinballern da rein. Und deshalb kann ich es nicht beurteilen, diese filigranen Wechsel, die zwischen dem einen und dem anderen Spiel dran sind, weil ich könnte jetzt nicht den konkreten Unterschied zwischen F1 23, 24 und 25 im Game nennen.
Ja, auch typisches EA-Phänomen natürlich oder beziehungsweise ein Phänomen, was sich bei jährlich geupdateten Spielen zeigt. Ich könnte es jetzt auch nicht vergleichen, einfach weil ich die Teile davor nicht gespielt habe. Aber wenn ich für sich jetzt auf das Spiel so drauf schaue und dachte, okay, wie sieht es aus? Wie fühlt sich die Fahrphysik an? Wie ist die Steuerung? Dann habe ich gedacht, hey, das macht mir schon Spaß und ich kann total verstehen, wenn man Formel 1-Fan ist, warum man das gerne spielt. Zumal es auch sehr, es ist verknüpft jetzt, das habe ich erst durch das Spiel erfahren, mit einem Formel 1-Film,
ja,
der jetzt diesen Monat ins Kino kommt. Was hat es damit auf sich?
Also, für Ende des Monats kommt der seit langen Jahren produzierte Formel 1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle und ich glaube, der Kaczynski, der Regisseur von Top Gun Maverick, hat da so ganz Spezialkameras bekommen. In den letzten Saisons ist tatsächlich auch so, Brad Pitt und der andere Schauspieler waren mit bei den Rennen dabei und die haben parallel sogar während der Rennen gefilmt.
Krass.
Also nicht, dass der Brad Pitt mitgefahren ist im Rennen, aber zum Beispiel, da haben sie so Autos ausgetauscht und in-game Sachen genommen, die dann für den Film dann angepasst wurden. Und da kann man sich sicher
sein. Auf eine Matte fallen. Es gibt so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos irgendwo, wo er einfach nur auf den Asphalt so runterfällt.
Sowas, genau. Aber die haben tatsächlich bei den richtigen Rennen, zumindest einen Teil, die nicht aufs richtige Rennen dann eingezahlt haben, mitgedreht. Und ich bin visuell sehr gespannt drauf. Ich habe mein Ticket schon gesichert und bin bereit darauf, mich tierisch aufzuregen wegen der technischen Ungenauigkeiten da. Das ist jetzt als quasi Szenario-Modus mit reingetan worden. Der Große ist noch nicht freigeschaltet, weil der Film erst Ende des Monats rauskommt. Du kannst zumindest so spielen. Dir wird eine Filmszene gezeigt und dann wird geführt und jetzt fährst du diesen Part. Zum Beispiel Brad Pitt kommt als neuer Testfahrer zum Team und sagt, hey, ich will eine bestimmte Zielzeit erreichen und auf einmal bist du im Cockpit drin und musst diese Zeit dann fahren und wird dann mit einer Videoszene wieder abgeschlossen.
Bisschen wie bei den, wenn die WWE-Spiele solche historischen Matches Nachspielen anbieten und dann immer so gewechselt wird zwischen Videosequenz und Ingame.
Genau.
Ich finde das eigentlich ganz cool.
Und das entspricht auch dem Breaking Point-Ding auf eine gewisse Art. Seit einigen Games gibt es ja so eine Art Soap-Opera-Story-Modus, der da mit dabei ist, um ein virtuelles Team namens Connorsport, wo man verschiedene Charaktere daraus spielen kann. Ich habe die geflissentlich ignoriert in den letzten Jahren. Ich habe jetzt hier mal kurz reingespielt. Du wirst mittendrin in eine Storyline reingeworfen, die ein bisschen so Soap-Opera-mäßig ist. Fährst in einem Team, wo die erste Frau seit vielen Jahren in Formel 1 Team fährst und mit der dann unterwegs sein kannst und du spielst dann teilweise auch so ein bisschen Teammanager und musst dir E-Mails zwischendurch angucken oder kannst bestimmte Entscheidungen treffen und auch so ein bisschen Drive to Survive aufgebaut, also die Leute, die dann die Doku auf Netflix kennen, wo du dann zwischendurch auch so Talking Heads hast, die haben das genauso storymäßig da aufgebaut. Finde ich jetzt, also ist schön, dass sie sowas mit dabei haben, mein Anspruch ist es nicht daran. Ich finde, die Grafik sah sehr gut aus, solange du nicht jetzt Menschen hast, die da dort herumlaufen. Ja. Die Formel-1-Fahrer kennt man so halbwegs, aber schon ein bisschen Uncanny Valley. Und solange es da draußen bleibt, innerhalb der Autos sieht schon alles sehr gut aus. Was will ich da dann auch noch ergänzen? Diese typischen anderen Sachen, die du hast, dieses My Team, was sie seit einiger Zeit drin haben, wo du kannst verschiedene Hüte freischalten und, Helme besser gesagt.
Hüte.
Malibu Stacy hat einen neuen Hut. Also dieser typische EA-Sportspiel oder 2K-Sportspiel-Kram, alles wird nochmal so ein bisschen monetarisiert und lass was freischalten und dein Karrieremodus. Plus du kannst virtuelle Währung kaufen und alles. Das hat sich für mich jetzt nicht so invasiv wie bei 2K-Games angefühlt, da ich ja eh so einen Standardmodus auch fahren kann. Plus jetzt wohl auch nochmal neu gespiegelte und Rückwärtsstrecken oder sowas sind wohl auch nochmal drin.
Ganz großes Feature so in der Kommunikation rund. Das Spiel scheint eine richtig große Sache zu sein, wenn es erlaubt ist, dass du so eine Formel-1-Strecke rückwärts
in einem
Spiel
hast. Weiß nicht, ob das so, also kann sein, dass die PS1-Spiele das hatten, nur normale Rennspiele, damit verdoppelst du ja quasi die Strecken oder verdreifachst du die, wenn du
rückwärts. Das sind aber nur ausgewählte Strecken, glaube ich, die man rückwärts fahren kann.
Ja.
Lust, Tsunoda auf der 1.
Ja, es war schon weird. Da, wo ich gespielt habe, war Tsunoda auf 1 oder 2.
Okay.
Das entspricht nicht unbedingt der Realität gerade. Immerhin, die haben bei den Fahrern jetzt schon mal berücksichtigt, es gab so ein paar Fahreränderungen aktuell in der Saison. Liam Lawson ist von Red Bull zu Racing Bulls gewechselt. Ja, es sind zwei verschiedene Teams. Der ist schon hier drin. Mhm. Allerdings, wir hatten so vor ein, zwei Wochen einen Wechsel bei Alpine, dem Team, was vorher Renault gewesen ist. da ist der Fahrer Jack Doohan jetzt raus und Franco Colapinto als Fahrer drin. Das haben sie noch nicht abgeändert. Da ist,
catchen die sowas dann in Sportspielen?
Ich weiß es nicht, weil die Figuren, die Modelle müssen ja auch nochmal gemacht werden. Ja. An sich, bei den Fahrern siehst du ja nicht, während du fährst. Also kann mir vorstellen, dass das als Patch kommt. Verwirrend wird es erst, wenn du dann Breaking Point spielst, weil das spielt zum vergangenen Jahr. Und das heißt, du hast alle Fahrer und Teams vom vergangenen Jahr da noch drin.
Ah, okay.
Also fährst du auf einmal gegen Bottas und andere Leute, die nicht mehr dabei sind so richtig. Ich finde es auf jeden Fall ganz spaßig. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt jetzt sofort sich holen muss, ganz ehrlich, weil die älteren Versionen, da hast du auch den Großteil schon mit drin und die werden dann teilweise ziemlich schnell verramscht.
Ja.
Ne? Und da müsste ich jetzt nicht für irgendwie eine Legendary Lewis Hamilton im roten Anzug, wie er traurig reinguckt, Edition dann haben. Dafür gab es für mich jetzt nicht so viele Alleinstellungsmerkmale. Ich habe auch die 24er Version immer noch da und wahrscheinlich würde ich mit der auch glücklich werden. Aber wenn du Hardcore-Fan bist, warum nicht?
Spielst du das?
Sorry. Nee, ich habe VR ein bisschen Sim-Racing gespielt.
Ja.
Und ich habe mit Racing-Games an sich nie was im Hut gehabt. Hab jetzt aber so ein bisschen Spaß gehabt an dieser VR-Version. Und hier bei diesem Spiel habe ich gehört, dass die seit 23 das nicht so richtig hinkriegen mit der VR-Support, weil der Head, also der Kopf, der zittert immer so. Also
okay.
Das ist, soll wohl anscheinend nicht so gut sein.
Ja, das haben auch im Replay ein bisschen gezittert, wo ich da schaute. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Effekt war, wo ich mal die Kameras gewechselt habe und alles. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass 24 ein bisschen verbuggter gewesen ist in gewisser Art. Bin da auch nicht so tief im Thema drin, aber irgendwie, dass so die, je nachdem, welche Framerate du auf dem PC hattest, dass da auf einmal der Verschleiß der Reifen anders gewesen ist und das natürlich für Simulation
ist ein bisschen doof,
komplettes Totschlagargument ist. Wir werden es eh dann nochmal sehen, wenn das Spiel jetzt hier zum offiziellen Formel 1 Digital-Weltmeisterschaftsspiel wird. Plus, wenn wir nochmal so einen Abend oder Nachmittag hier machen, bin ich auch mal gespannt. Da werde ich auch auf jeden Fall mehr Runden da anschauen, mal richtig mal fahren, um die Strecke mal wieder besser im Gefühl zu haben.
Cool. Wenn ihr nichts mehr zu Formel 1 habt, ich habe noch ein kleines Spielchen mitgebracht, das habe ich gesehen, weil es im Game Pass rausgekommen ist. Auch erst vor ein paar Tagen, am 28.05. Es trägt den ungewöhnlichen Titel To a T, also zu einem T quasi auf Englisch.
Ach ja.
Das ist das Spiel von Uvula, das ist das Studio des Erfinders von Katamari Damashi und es ist erneut ein ziemlich schräges Spiel. Es geht um einen jungen Teenager, den man selber am Anfang bauen kann und auch benennen kann und dieser Teenager hat den, ich will jetzt nicht sagen das Problem, er lebt mit dem Umstand, er oder sie, dass er immer eine T-Pose einnimmt. Das heißt, der Teenager hat immer ausgestreckte Arme und du musst damit quasi den Alltag bestreiten. Also so Sachen wie morgens aufs Klo gehen, dich anziehen, die Zähne putzen, das Gesicht waschen, Frühstück einnehmen, dann in die Schule gehen, da am Unterricht teilnehmen, verschiedene Sachen machen und dann trifft man dabei allerhand sehr abgefahrene Charaktere. Also selbstverständlich können hier Tiere sprechen und man geht morgens zu einer großen Giraffe und kauft sich da jeden Tag ein Sandwich und spielt es tatsächlich auch in Episoden oder Tage aufgeteilt, ist insgesamt nur so eine Handvoll Stunden lang. Zum Glück ist es so, dass nicht jeder Tag dann mit den gleichen Routinen beginnt, sondern dass dann irgendwann die Mutter sagt von wegen, na gut, du bist jetzt 13 Jahre alt, du kannst selber entscheiden, ob du dir jeden Morgen die Zähne putzt oder frühstücken möchtest. Was ich ein bisschen doof fand, weil ich hätte es offen gesagt besser gefunden, dass das Spiel mir einfach erlaubt, das immer zu skippen, dass ich mir jeden Morgen die Zähne putze, weil jetzt habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Ich denke, okay, ich mach's jetzt halt nicht, aber nur weil die Mutter gesagt hat, ich müsste es nicht machen. Weil natürlich denkst du beim dritten Mal dann so, habe ich jetzt wieder Bock, das Gesicht zu waschen, weil es halt immer, das sind immer kleine Minispiele, in denen du mit den Schultertasten und den Analogsticks hantierst, um dann zum Beispiel hier den Schlaf jeden Morgen aus den Augen zu waschen und ab dem zweiten Tag kannst du das dann nicht mehr machen. Ja, genau, dann denkt man auch so, wieso habe ich denn das Gesicht gerade gewaschen? Du hast immer einen kleinen Hund dabei, dem du auch einen Namen geben kannst, der dir auch hilft, zum Beispiel, wenn es darum geht, sich jeden Tag dann anzuziehen für passende Gelegenheit, die Klamotten rauszusuchen. Und ja, ihr seht es schon so ein bisschen, das Spiel ist auch sehr, sehr schräg, also auch teilweise witzig geschrieben mit dem König Ferkel-Müsli und all den anderen Sachen, die da so drinne sind. Ich habe am Anfang gedacht, das Spiel wird so ein bisschen sein wie Octodad, dass es halt darum geht, dass Sachen unglaublich schwierig sind mit dieser Vorausgabe, dass man eben immer diese ausgestreckten Arme hat. In der Praxis ist es so, dass es schon witzig ist, diese Aufgaben zu machen, dass es aber zum Großteil auch relativ simpel und gar nicht so schwer ist, das zu machen und dass es ein bisschen dauert. Also du musst schon erstmal eine Stunde oder vielleicht auch zwei reinstecken, bis du denkst, okay, jetzt kommt mal eine Aufgabe, die wirklich auch ein klein bisschen schwieriger ist. Und ist auch so, dass du tatsächlich frei durch diese Kleinstadt da laufen kannst zu den verschiedenen Schauplätzen. Die Kamera klebt aber mal sehr, sehr nah dran. Das heißt, das fühlt sich ein bisschen beengt an, obwohl man da so frei rumlaufen kann in der Stadt. Und alles in allem hat mir so ein bisschen, obwohl ich das witzig fand, und das Spiel macht ja auch gute Laune, da sind auch zwischendurch immer mal verschiedene Songs eingestreut, die witzig sind. Es ist nicht richtig herausfordernd, es ist für meinen Geschmack auch nicht abgedreht genug. Also Katamari Damashi ist ja immer so, dass man denkt, oh wow, das wird diese immer größere Müllkugel und das ist total chaotisch. Und ich habe gedacht, dass es auch ein bisschen mehr in diese Richtung geht und dass es so eine Verkettung von sehr skurrilen Situationen ist oder dass du irgendwie Chaos anrichtest, weil du dich total schwer damit tust, Sachen zu machen. Es ist schon eher ein kleines, witziges Spielchen, wo es darum geht, dir zu sagen, hey, du bist cool, so wie du bist und so, auch mit den Armen, ist alles voll in Ordnung und du wirst dann da auch ein bisschen in der Schule gemobbt von anderen Kindern am Anfang und so. Und es ist eher ein Spiel, was so von seiner Botschaft lebt und von lustigen kleinen Einfällen, aber es ist nicht so dieses komplett abgedrehte Gameplay-Ding und gar nicht so in die Richtung von Octodad gehen, wo ja echt in den ersten 5 Minuten schon du ganz viel Chaos stiften kannst. Genau, das ist hier nicht so. Also ich habe gedacht, ja, für den Game Pass ist es nett. Ob ich es jetzt für 20 Euro kaufen würde, weiß ich nicht. Offen gesagt eher nicht. Also es wird, glaube ich, nicht den Ruf von Katamari Damashi erreichen. Aber es ist ein witziges kleines Spielchen, wenn man auf sowas Bock hat. Also zum Beispiel auch hier, dann kackt der Hund dahin und denkst du so, ja, ist schon ein bisschen blöd für mich, weil ich das nicht so einfach dann da wegmachen kann. Und dann da entdeckt man dann, dass man auch zum Beispiel fliegen kann, was auch dann noch eine Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte spielt.
Sure, why not?
Why not?
Sieht trotzdem fun aus.
Ja, ist auch fun. Ich
meine, an sich, T-Posing kennt man ja von Spiele-Bugs, ja?
Ja.
Also die T-Pose, dass so ein Videospielcharakter in der Pose spielt, ist normalerweise so die Grundstellung, bevor die dann reingeholt werden in die Spielewelt.
So ist auch safe dieses Spiel entstanden.
100%, die haben das gesehen. Was ist, wenn ein Charakter mit einer T-Pose dann da durchgeht? Ich finde, das sieht sehr charmant aus auf jeden Fall. Und so wie du das ausgeführt hast, klingt für mich so, dass so ein 10-Euro-Game, ne, was du dir mal zwischendurch so für ein paar Stunden geben kannst. Und gucken, das ist für mich eher so ein typisches Switch-Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Clevere kleine Idee, kurz mal zwischendurch irgendwo da mal spielen.
Um ehrlich zu sein, läuft es aber nicht mal auf der PS5 Pro richtig gut.
Nee.
Es hat ein paar technische Macken. Es gibt es auch nicht für die Switch.
Schade.
Also ich glaube, dass ob das auf die Switch 2 kommt, würde ich mal abwarten. Vielleicht müssen es dafür noch ein bisschen patchen. Also es hat einen stimmigen Look, aber es ist technisch nicht besonders und dafür läuft es erstaunlich unrund in manchen Momenten. Also immer, dass die Framerate so ein bisschen einbricht zwischendurch. Und es hat einen komischen, man sieht das so ein bisschen, viele Sachen haben eine sehr starke Rasterung, wenn ihr seht, was ich meine, so. Ob das Klamotten sind oder teilweise auch andere Objekte. Das ist bestimmt ein Stilmittel, aber teilweise ist mir das auch sehr, sehr deutlich aufgefallen im Spiel.
Ja, ich hätte auch an Stilmittel gedacht, wo die Schatten oder Rauch oder sowas da gerastert waren.
Mhm. Hier sind wir gerade
im
Unterricht bei Dr. Pilz oder Professor Pilz, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Solche Sachen macht man eben im Spiel. Also ich sag mal, wenn ihr einen Game Pass habt, dann habt ihr nichts zu verlieren, da mal für 1, 2, 3 Stündchen in das Spiel reinzugucken. Es ist ganz witzig. Witziger auf jeden Fall als ein Spiel, was der liebe Gregor für diese Folge nominiert hat, wo ich ihm dann gesagt habe, du, das habe ich hier schon mal vorgestellt vor ein paar Wochen, als du nicht da warst, aber lass dich von mir nicht abhalten, vielleicht findest du's hammergut.
Nein, also du wirst wahrscheinlich schon alles dazu gesagt haben, als du das letzte Mal mit dabei hattest, aber Captain Blood hatte mein Interesse als ein Spiel, was angepriesen wurde, hey, ein Projekt, was irgendwie 15 Jahre in der Mache war, sollte zur PS3 360-Ära rauskommen und jetzt wird es endlich fertiggestellt. Haben wir ja häufiger mal mittlerweile irgendwelche alten Projekte, dass die zurückkommen oder Remaster oder Remakes. Und ich habe gerade eigentlich ganz gut Nostalgie für PS3 360-Ära. Blades of Fire hatten wir ja hier auch mit dabei, was ja auch so einen gewissen Vibe hatte. Und da habe ich hier mal reingeschaut in die Xbox-Version und also ganz ehrlich, visuell vielleicht irgendwo in Richtung Xbox 360 PS2 spielerisch ist es nicht mal PS2 Niveau. Dann es ist so ein God of War-like, würde ich sagen, so Character-Action soll es sein, aber es fühlt sich spielerisch vom Kampfgefühl total arschig an. Du hast irgendwie kein Verhältnis dafür, wie du dann mit deinem Freibeuter-Charakter, der alle möglichen Leute wirklich kaputt metzelt, also sehr hoher Gewaltgrad drin, trotz der Comic-Optik hier dabei. Da säbelst du Körperteile und Köpfe ab, als ob es kein Morgen gäbe. Aber so rein wie grundsätzlich das Gameplay funktioniert, so als Hack-and-Slay, Beat-em-up, es fühlt sich nicht gut an. Ich habe keine Ahnung, warum ich irgendwas anderes außer dem Finisher benutzen sollte mit der B-Taste, wo man die Charaktere greift.
Habe ich auch gedacht, das funktioniert irgendwann bei anderen Feinden dann nicht mehr. Am Anfang kannst du wirklich jeden Feind einfach dir grabben, damit
es ist. Es ist super weird. Also ich habe auch nicht ultra lange gespielt, weil ich doch sehr ernüchtert gewesen bin.
Leider schon.
Ja, wirklich?
Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe schon ein ganzes Stück gespielt.
Also ja, so dass solche Projekte zurückkehren, finde ich nicht schlecht per se. Also ich finde es cool, dass wir auf einmal vielleicht so ein bisschen Closure dann haben für Leute, die sich vor 15 Jahren darauf gefreut haben, dass das geplant gewesen ist. Aber hier merkt man auch, warum es damals nicht rausgekommen ist. Hat seine Gründe gehabt eben, weil die es spielerisch nicht zurechtbekommen haben. Und es ist trotzdem auch auf der Series X einigermaßen buggy. Also die Tonabmischung musst du selbst vernünftig erstmal drehen, dass du die Charaktere hören kannst. Der Font wechselt dann hin und her bei jedem Satz, der eingeblendet wird in Deutsch. Das sind so Kleinigkeiten zwar, die man hier und da lösen kann, aber auch das Voice Acting klingt richtig stocksteif auf Englisch. Ich meine, du kannst auch Russisch wählen, vielleicht ist es dann viel besser auf Russisch. Dementsprechend, also passt es dann auch eher, aber das ist keine verlorene Perle, das ist Müll.
Ganz schlimmes Déjà-vu.
Ja, du hast das Pech, Annabelle. Das
also du bist in beiden Captain-Blood-Sendungen drin.
Ja. Okay, da war Sebastian noch hier.
Das, gesehen.
Das tut mir leid, dass du das nochmal heute über dich hier gehen lassen musst. Aber ich konnte nicht auf dich verzichten mit deinen vielen Spielstunden Elden Ring heute.
Ist ein Zeichen dafür, dass du spielen musst.
Unbedingt.
Also in der nächsten Folge solltest du dieses Jahr nochmal kommen, musst du dir Captain-Blood nochmal vorstellen. Dann haben wir es alle einmal gemacht in dieser Runde. Scherz beiseite, spielt lieber was anderes. Zum Beispiel, ich habe jetzt noch mal reingeguckt in Sea of Stars. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war 2023 ein sehr hübsch aussehendes, klassisches Rollenspiel von einem Studio namens Sabotage. Die haben vorher unter anderem The Messenger gemacht. Und jetzt ist da gerade ein DLC erschienen, der heißt Throes of the Watchmaker und ist ein kostenloser DLC für alle Leute, die das Spiel haben. Sind etwa 10 neue Spielstunden und ich wollte da eigentlich gerne mal reingucken. Dann habe ich gemerkt, ich habe das Hauptspiel nie zu Ende gespielt und das ist grundsätzlich Voraussetzung, um den DLC nutzen zu können. Dann habe ich gemerkt, in dem Review-Guide, den ich mitgeschickt bekommen habe, steht genau drin, was ich tun muss, um das verwenden zu können. Also wir konnten das über so einen speziellen Testbranch bei Steam dann machen, dass ich quasi einfach einen Spielstand hatte, um das spielen zu können. Habe dann gemerkt, dass ich ein bisschen raus war aus dem Spiel, einfach weil ich es lange nicht gespielt habe und eben auch nicht beendet habe. Und der DLC ist schwerer. Es benutzt diese typische Metroid-Mechanik, dass am Anfang du kommst hier in so eine Miniatur-Uhrenwelt, die hat so ein bisschen so ein Karneval-Zirkus-Flair auf so eine düstere Art und Weise und die beiden Hauptcharaktere verlieren am Anfang ihre Skills, die sie schon aus dem Hauptspiel haben, beziehungsweise die funktionieren nicht in dieser Welt, in der man jetzt ist und dann bekommt man neue Skills dazu. Das ist ein bisschen dafür gedacht, um so eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen allen Leuten, die jetzt diesen DLC spielen. Das macht es ja sonst einen riesen Unterschied, wie stark die entwickelt sind. Und der Schwierigkeitsgrad ist generell deutlich höher. Also das heißt, ich habe auch in den Kämpfen Schwierigkeiten ein bisschen gehabt, musste mich dann ein bisschen wieder reinfinden, habe aber gedacht, das sieht immer noch ganz schön aus. Habe dann versucht, mich zu erinnern, wieso habe ich denn eigentlich Sea of Stars damals nicht durchgespielt? Ich glaube, es war das Jahr, also korrigiere mich gerne, Gregor, falls du das noch weißt, wo, glaube ich, auch Crimson Echoes und Sea of Stars in so einem vergleichbaren Zeitfenster vielleicht rauskamen und wo es dann immer hieß, Sea of Stars ist das schönere Spiel.
Chained Echoes meinst du, oder?
Chained Echoes, aber inhaltlich vielleicht ein bisschen stärker. Ich glaube, dass ich bei Sea of Stars damals, ich war in die Story nicht so sehr investiert, aber habe jetzt schon gemerkt, die Kämpfe und so, eigentlich ganz cool, weil sie sehr auch diese Mario-RPG-Idee benutzen, von wegen Verstärkerattacken durch getimte Eingaben beziehungsweise Schwäche gegnerischer Attacken dadurch ab. Ja. Und habe jetzt vielleicht, ich lüge vielleicht 2 von den 10 Spielstunden gemacht und generell sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen, schönes neues Setting, kostet keinen Cent und so. Finde ich schon cool, wenn Leute oder Studios ihr Spiel dann einfach auch fast 2 Jahre nach Launch dann nochmal so pflegen und sowas halt raushauen.
Ja, war ja auch ein großes Projekt von denen damals. Ich muss sagen eben, es kam damals auch zu einer Zeit, Chained Echoes war glaube ich vorher, was auch einiges besser angekommen war als Sea of Stars letzten Endes. Ich habe in beide mal ein paar Stunden reingespielt.
Kam nachher?
Kam Chained Echoes echt nach?
Chained Echoes kam, Dezember 22, Entschuldigung, das
meine ich doch, ne?
Also ein paar Monate vorher, ja.
Ein bisschen vorher ist es rausgekommen und hatte vielleicht bei vielen Leuten so ein bisschen dieses, ich will mich mal gerne Retro-Style-RPG spielen, so das Gefühl schon mal dann bedient, ne, Sea of Stars gekommen sind. Ich fand Sea of Stars spannend, weil ich The Messenger so gut finde. Ja. Und ich finde auch technisch sieht's absolut fantastisch aus, was sich visuell da ausgedacht haben. Mhm. Und auch so die spielerischen Elemente, da sind so ein paar interessante Sachen drin. Ich habe es dann aber auch aus Zeitgründen irgendwann nicht weitergespielt, weil mich auch die Story nicht so richtig motiviert hat. Und ich weiß, ich habe auch im Nachhinein, ich kann es natürlich nicht selbst beurteilen, weil ich die da nicht vernünftig erlebt habe, aber auch gehört, dass es eher so einer der Schwachpunkte am Spiel sein soll, was so Charakterisierung und Story angeht,
ja,
die eher dann so dann angemerkt werden. Muss natürlich kein kompletter Ausschlussgrund sein, sowas zu spielen, weil wenn das Gameplay und die Optik oder sowas gut funktioniert und du cooles Level-Design hast, aber für mich gehört so dieses Gesamtpaket so ein kleines bisschen dazu. Was ich jetzt hier vom DLC gesehen habe, es ist immer noch so irgendwo im Hinterkopf, dass ich es mal nachholen sollte. Mhm. Gerade weil ich auf sowas dann auch nochmal Bock habe und sei denen auf jeden Fall gegönnt, dass sie hoffentlich jetzt auch nochmal Erfolg damit haben. Fast schon wäre aber eher, dass ich dann Chained Echoes nochmal mehr eine Chance gebe, weil das wirklich ja durchweg dann gut angekommen ist.
Mhm. Sprechen dich so Spiele eigentlich an, Annabelle? Ist das dein Ding?
Mittlerweile wieder mehr, ja. Also ich spiele halt viele alte Spiele wieder und es clasht jetzt so ein bisschen mit Night Rain, aber ich brauche wieder ein bisschen Ruhe. Ich brauche wieder so ein bisschen gemütliche Rollenspiele. So.
Okay.
Ein bisschen was zum Abschalten.
Aber so, bist dann nicht auf westliche Rollenspiele so abonniert, weil du hast ja neulich hier auch Tainted Rail zum Beispiel vorgestellt, also Sachen, die so einen eher japanischen, so einen JRPG-Look haben, das ist für dich auch schon okay.
Ja, ja, ich spiele auch alte Final Fantasy-Spiele auf der Switch gerne. Das ist so mein gemütliches Handheld-Erlebnis.
Schön.
Und wenn solche Spiele, ist das auch für die Switch, ja.
Das gibt es auch, es gibt es für alle Plattformen. Mhm. Und was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, das habe ich nämlich jetzt nicht ausprobiert, das ist auch ein Koop-Spiel. Also das heißt, du kannst es im Couch-Koop mit bis zu 3 Leuten zusammenspielen. Es ist tatsächlich auch so, dass es nur, es gibt die beiden Hauptcharaktere aus dem Hauptspiel und noch einen neuen dritten Charakter, der jetzt spielbar ist. Der Rest der Party, der setzt quasi aus in diesem DLC. Mhm. Das soll aber eher ein Gewinn sein, weil so ein bisschen der narrative Fokus mehr auf die Hauptcharaktere rutscht und hier die als Charaktere ein bisschen besser beschrieben werden und ein bisschen lebendiger werden jetzt in dem DLC, als es im Hauptspiel war, wo eben die Story eben immer ein bisschen kritisiert wurde. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, falls ihr denkt, ihr wolltet Sea of Stars immer schon mal spielen oder ihr habt es vielleicht mal angefangen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu Ende zu spielen, weil es diesen kostenlosen DLC gibt. Das Spiel auch gerade im Angebot auf den Plattformen, wo es erhältlich ist. Ich habe zumindest mal Steam und PSN gecheckt, da spart man gerade Geld, wenn man sich Sea of Stars kauft und dieser DLC wäre dann da mit dabei. Weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt an der Stelle?
Nicht unbedingt.
Das ist nicht schlimm, dann würde ich sagen, sind wir für heute einmal mit diesem Game Talk am Ende. Programmvorschau haben wir so ein bisschen schon gemacht, also es gibt Donnerstag zur besten Sendezeit, alternativ zu RBTV Home, das große Mario Kart World Turnier am Freitagvorabend, dann nochmal mehr Switch 2 Spiele im Let's Play, danach Vier Finger für Vecna, also neue Pen and Paper Runde. Kommende Woche im Game Talk wird der gute Olli wieder hier sein. Wir sprechen unter anderem über Highlights vom Summer Game Fest. Das findet nämlich ab Freitag statt, so übers Wochenende jetzt. Und da wird es sicherlich auch die ein oder andere Ankündigung geben. Wir sprechen über Dune Awakening. Wir sprechen noch mehr über die Switch 2 und über diverse andere Spiele, die noch kommen. Also es ist jetzt auch schon eine pickepacke voll geplante Sendung. Wenn ihr sagt, Game Talk ist geil, könnt ihr uns gerne unterstützen über den Rocket Beans Supporters Club. Und ich sage an euch beide auch vielen Dank für die Unterstützung heute.
Danke dir, Fabian.
Schön, dass ihr da wart. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Kollegen in der Regie. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder zum Game Talk. Bis dann und tschüss.